redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der fotografischen Matinee mit Chris Marquardt. Ich finde es mal was Neues.
Matinee?
Matinee ist so schön.
Die ist aber vormittags, wir nehmen nachmittags auf.
Ist doch egal.
Ach so, das
weiß
ich.
Sie hören sich das alle vormittags an, das wissen wir ja nicht.
Okay,
tun die das. Na gut, hallo Chris.
Hallo.
Ach Mensch, frohes neues Jahr, sagt man ja dann, wenn man sich das erste Mal sieht. Ne?
Am 29. Jahr. Oh, jetzt habe ich verraten, wann wir aufnehmen.
Das macht ja nichts.
Jetzt hast du Release-Druck.
Jetzt habe ich Release-Druck. Jetzt kann ich das Ding nicht wieder 3 Monate liegen lassen, wo dann sich alle wundern, dass wir über dieses entsetzliche Licht im Hochsommer uns beklagen.
Du, ich habe ja nichts gegen Licht. Also ich bin jetzt langsam, wo die Tage länger werden und mehr Licht ist, geht's mir auch wieder besser. Ich habe da in den letzten Jahren immer mehr so Winter, nicht Depression, aber so, na, die Laune ist nicht so und die Motivation ist nicht so. Und
willkommen in meiner Welt. Also das ist bei mir, ich habe heute tatsächlich, das ist jetzt nicht die erste Sendung, die ich heute aufzeichne, und ich habe vorhin in einer anderen Aufzeichnung gedacht, huch, was ist denn mit dir los? Du bist viel agiler in der Sendung.
Ja.
Also
ja, ja,
öfter mal eine Nachfrage, öfter mal noch mitdenken, öfter mal einen eigenen Gedanken noch dazu werfen und so. Ein Geschichtsunterricht war das. Und guck so aus dem Fenster, während ich das mache, und denke, blauer Himmel, vielleicht komme ich gerade aus meinem Loch wieder raus, was ja so ab November spätestens bei mir anfängt.
Ja.
Also ich fühle mich besser, was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. Aber das ist das, was mich ja jedes Jahr, das haben wir ja jedes Jahr im Winter das Thema, dass ich nicht auf die Straße gehe.
Mhm.
Und folglich auch relativ wenig fotografiere.
Mhm. Ja, also bei mir war das lange überhaupt nicht, aber irgendwie so in den letzten so 5 bis 10 Jahren wird das irgendwie ausgeprägter.
So, und wo wir dabei sind beim auf die Straße gehen, welche ist die beste Kamera?
Die man dabei hat.
Genau, welche hat man immer dabei?
Macht man dein Smartphone.
Richtig, also müsste mein Smartphone meine beste Kamera sein, ne? Ist es aber nicht, weil das einzige Fotothema, das ich zu dieser Sendung überhaupt noch mitgebracht habe. Ich habe mir eine Schutzfolie für mein Telefon gekauft.
Ja. Okay.
Genau. Und zwar eine Schutzfolie, die verhindert, dass von der Seite drauf geguckt werden kann.
Eine Privacy-Folie.
Okay. Genau, ich fahre ja sehr viel öffentlich-rechtlichen, wollte ich gerade sagen. Ich fahre ja sehr viel öffentlich-rechtlichen Verkehrsfunk. Genau. Hast du gehört, Deutschlandfunk macht ab Februar keine Staumeldungen mehr.
Nee.
Sehr geil. Also ich
braucht man das auch nicht, oder?
Braucht man auch nicht. Man braucht auch keinen Wetterbericht. Was ich haben will vom Radio, verfügbar, ist mit einem Wetterkundigen so über die Großwetterlage zu reden. Weißt du, so, ja, das haben wir bei Radio 1, haben wir. Und den frage ich halt immer so, wie ist denn eigentlich mit Wind für die Fahrradfahrer? Oder wie ist denn eigentlich Bodenfeuchte, ne, für die Landwirtschaft? Solche Sachen will ich übers Wetter hören. Alles andere, da gucke ich auf eine App. Aber gut. Zurück, App. Apropos App. Ich habe mir jedenfalls diese Privacy-Folie geholt, weil ich ja sehr viel öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr fahre und nicht will, dass jemand mitlesen kann. Das Problem ist, du kannst halt nur gerade auf das Display gucken.
Das ist der Sinn der Übung.
Das ist der Sinn der Übung. Aber du fotografierst natürlich nicht immer mit dem Smartphone genau vor der Fresse.
Ah.
Ja? Das heißt, wenn du es mal ein bisschen runternimmst, um eine andere Perspektive zu kriegen irgendwie, siehst du auf einmal deinen Sucher sozusagen nicht mehr. Da muss ich jetzt mir noch was überlegen, vielleicht.
Ja, du kennst doch diese Sonnenbrillen, die man sich so an die richtige Brille dran klemmt und die man dann so hochklappen kann.
Genau. Ne? Und ist das eine Zigarettenschachtel da in deiner Tasche? Nein, das ist mein Smartphone, es ist ein wenig dicker.
Nee, also sowas habe ich jetzt kürzlich auch für Filter gesehen vor einem Objektiv. Ne? So ein ND-Filter zum Beispiel, wenn du, oder so ein UV-Filter, Infrarotfilter oder so. Dafür ist das nicht schlecht.
Ja.
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob sowas für Smartphones gibt, aber so ein Filter zum Wegklappen klingt jetzt erstmal doof, aber vielleicht ist das die Lösung.
Oder eine alte Apple Watch, weil da kannst du ja mit dem Ding koppeln.
Ja.
Und dann auf der Apple Watch dein Motiv suchen und kommt man sich
das ist clunky. Aber vielleicht ist das einfach irgendwie bald völlig hin und weg, weil du hast dann in ein paar Jahren nur noch so eine Brille auf und dann sieht der andere nicht mehr, was du siehst.
Meinst du, das kommt? Also Google hat es ja schon mal versucht. Meinst du, das kommt?
Ja, Google hat es versucht und Google Glass war irgendwie, war halt ein Smartphone zum auf die Nase setzen. Und das ist nicht so abgehoben. Aber wenn wir wirklich so diese Augmentierung haben, dass dann, was weiß ich, neben der Lampe irgendwie in der Luft die Zahl 40% schwebt und du gehst dann mit dem Finger dahin und ziehst es nach oben und dann wird's heller oder so.
Ja.
Ja. Ist natürlich sehr dystopisch, wenn man das jetzt mit der, also um das mal zur Fotografie zurückzubringen, ja, das, was jetzt hier Thema Gesichtserkennung und so weiter, was ja gerade überall diskutiert wird,
ja,
von wegen Clearview, die ja ein Foto mit irgendwie den Social-Profilen matchen können, angeblich.
Und selbst wenn sie es heute noch nicht können, übermorgen können sie es.
Aber stell dir vor, du hast so ein Ding auf der Nase und deinem Gegenüber, der hat so eine Bubble über dem Kopf und da steht drin, wie er heißt, ja, was er verdient, wo er wohnt,
ja, wo er politisch steht,
wie die Kinder heißen.
Möglicherweise politisch. Das Problem ist ja diese ganzen
wie oft er beim Hautarzt war.
Du hast ja, ja, das Problem, dass diese ganzen aggregierten Daten, die dann zu einer Prognose über dich führen, eigentlich nur zu einem Gerücht, ja, über dich führen.
Ja, natürlich. Ja,
weil die sind immer unvollständig, die Daten. Und je nachdem, wenn du einmal zu viel bei Pornhub geguckt hast, bist du halt ein Vergewaltiger oder irgendwie sowas. Also es ist immer, ja, nur, und das finde ich, darum finde ich, gehört sowas tatsächlich verboten, solche, ja, Dinge zu machen, weil es eben immer nur dazu führt, dass ein Gerücht über dich entsteht, aber nie ein Bild von dir, ja.
Ich hoffe, dass das auch europaweit dann kommt. Ich meine, ja, unser Innenministerium, ja, hat ja kräftig vorgelegt, erstmal, vielleicht auch, um da ein bisschen Tatsachen zu schaffen. Haben sie jetzt wieder zurückgerudert, was den automatischen Abgleich mit irgendwelchen biometrischen Daten angeht, aber schee ist das nett. Und dann guckst du mal, jetzt gerade in London ist jetzt Gesichtserkennung wohl offiziell eingeführt.
Ach, ein Glück fahre ich dies Jahr nicht mehr hin, ja.
In Moskau ist es auch so.
Fahr ich auch
nicht. Da werde ich bald sein.
Wie ist es in Prag?
Weiß ich nicht.
Budapest?
Keine Ahnung. Naja, das Thema, ja. Reden wir über andere Sachen. Auch ein fotografisches Thema.
Bitte. Ich las nur kürzlich irgendwo in einem der sozialen Medien, dass du mit ganz fürchterlich Gas aus einem Geschäft gekommen bist. Willst du davon erzählen oder später?
Ja, da kann ich auch von erzählen. Mache ich gleich. Okay. Ja, kommen wir gleich zu. Nee, das eine Thema, was uns hier in diesem anderen Podcast bei Happy Shooting jetzt irgendwie mehrere Episoden lang beschäftigt hat, ist Starlink.
Ja, ein Riesenproblem, ja.
Also SpaceX, Herr Musk, die wollen halt dieses globale Satelliten-Internet hochschießen. Dazu brauchen sie viele Satelliten, versprechen natürlich unglaubliche Datenmengen und Durchsätze.
Sicher.
So ein Gigabit pro Sekunde pro Nutzer und so. Sie haben eine Genehmigung von der FCC, bis 2027 12.000 Satelliten da hochzuschießen.
Mhm. Und sie sind nicht gezwungen, diese Dinger. Das finde ich eigentlich, man kann Satelliten auch beschichten. Zum Beispiel schwarz.
Ja, ja. Ja,
aber das tun sie also nicht. Das ist, ja.
Ja, pass auf, mal ganz langsam, ein bisschen, ja, einordnen. Ja, also, das eine ist, die Gegner sind natürlich Astronomie und Fotografie,
ja,
weil, wenn die Dinger gelauncht werden, dann siehst du die auch wirklich.
Ja.
Die werden ja so gelauncht, dass sie irgendwo auf, ich weiß nicht, 250 Kilometer Höhe oder so ausgesetzt werden.
Und
dann werden
sie man muss dazu sagen, es werden nicht die einzigen sein. Ne? Da werden ein paar zig, wenn nicht 100.000 Kleinstsatelliten irgendwann, ja, ja, um die Erde kreisen und wir werden von der, ja, Erde aus nichts mehr sehen.
Ja. Ja, ja, ja. Also es ist so im Moment, dass die Dinger erstmal irgendwie ein paar Wochen brauchen, bis die auf ihrem Zielorbit sind. Mhm. Und während der Zeit sieht man sie wirklich mit bloßem Auge ein Stück weit. So eine Leuchtspur, so Perlenkette nennt man's. Thema Weltraumschrott ist natürlich ein Argument.
Das Schlimmste ist, so sehr ich mich darüber aufrege, ich würde es halt gerne mal sehen, aber es ist seit Tagen und Wochen bewölkt.
Hast du Gravity gesehen? Also der Kessler-Effekt, diese Kaskade, ne?
Ja.
Wenn jetzt irgendwie, also davor haben sie natürlich ein bisschen Angst.
Zu Recht.
Stell dir vor, da knallt so ein Ding und dann wird einmal kurz der komplette Orbit abgeräumt.
Ja. Das wäre auch ganz lustig, ne?
Naja, und die Astronomie hat halt Angst vor optischen Beeinträchtigungen, ne?
Dass, ja, klar,
du in der optischen Astronomie, aber auch in der Radioastronomie Probleme kriegst, weil das Zeug natürlich auch funkt.
Mhm.
Und SpaceX hat jetzt so ein paar Maßnahmen.
Kann die Radioastronomie das nicht rausparsen?
Die optischen können es auch rausparsen, da kommen wir gleich noch dazu.
Ach, die können das?
Ja, auch natürlich.
Okay.
Also also SpaceX versucht das Ganze so ein bisschen abzuschwächen, indem sie zum Beispiel gesagt haben, wir werden natürlich Info über Umlaufbahnen mit der Wissenschaft teilen, ne, dass die wissen, wo die Dinger wann sein werden. Dann haben sie jetzt beim letzten Launch, also diese Woche soll wieder ein Launch sein, letzte vor 2-3 Wochen war einer. Mhm. Da haben sie tatsächlich einen Satelliten dunkel angemalt oder beschichtet, wie immer. Mhm. Ja, einen, um es zu testen.
Ah, okay.
Weil die können nicht einfach nur schwarz machen und dann wird da schon alles passen, weil da, wenn du was Schwarzes da oben hast, dann nimmt das mehr Hitze auf, ne? Dann wird das wärmer. Mhm. Und das könnte halt potenziell ein Problem sein. Aber sie haben es zumindest mal getestet. Und was dabei rausgekommen ist, keine Ahnung bis jetzt, aber das war so eine der Geschichten. Dann reden sie davon, dass sie die entsprechenden radioastronomischen Frequenzen, ich glaube so Lower Q-Band oder so, nicht nutzen wollen. Mhm. Es gibt Methoden von fotografischer Seite, damit umzugehen, nämlich das sogenannte Stacking. Das machen viele Astrofotografen eh schon.
Das
heißt, du hast mehrere Bilder und was zwischen den Bildern drastisch unterschiedlich ist, wird rausgerechnet.
Ah, okay. Mhm.
Das kann man auch nutzen, das ist eine sogenannte Medienverrechnung. Das kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du irgendwie einen Platz voll Touristen hast und du willst den leer kriegen. Was weiß ich, 50 Bilder machen und alles, was zwischen den Bildern unterschiedlich ist, nämlich die sich bewegenden Touristen, zack, weg. Dann gab es, und da schmeiße ich dir jetzt einfach mal drei Links für die Shownotes über den Zaun, dann gab es unter anderem eine Raumzeit-Episode von Tim Pritlove. Mhm. Der hat sich über eine Stunde lang mit einem deutschen Mitarbeiter von SpaceX unterhalten. Da geht's also um SpaceX allgemein.
Ja.
Aber gegen Ende der Sendung wird das auch nochmal thematisiert, das Thema Starlink und auch das Thema, wie das möglicherweise der Fotografie Schwierigkeiten bereiten kann und der Astronomie. Dann gibt's von einem der größten Weltraum-Nerds auf YouTube noch ein Video dazu, von Scott Manley. Das ist ein Schotte, der immer...
Größter Weltraum-Nerd auf YouTube, was heißt das?
Ich weiß gar nicht, ob der in dem Bereich arbeitet, aber er weiß auf jeden Fall alles.
Okay, also ich guck grad mal, was der so für Views...
Der ist natürlich auch, ich sag mal, eher pro eingestellt, weil je mehr pro du Starlink rumfliegt, desto geiler ist das für ihn, ne? Ja. Und dann gab es jetzt gerade noch eine Meldung, die wurde mir von Tobias auf Twitter reingespielt und das ist eine Meldung auf spektrum.de, dass
das eventuell rechtswidrig war.
Ne? Dass es eventuell rechtswidrig war, diese Starts, weil es gibt irgend so einen aus den 70ern so einen Umwelt Environmental Policy Act, NEPA, National Environmental Policy Act in den USA. Der alle Bundesbehörden dazu verpflichtet, die ökologischen Konsequenzen aller von ihnen genehmigten Projekte zu überprüfen. Jetzt ist natürlich SpaceX keine Bundesbehörde, aber die FCC ist die Bundesbehörde, die es genehmigt hat. Und es versuchen natürlich, es hat speziell die Astronomen versuchen jetzt natürlich, das irgendwie noch zu verhindern.
Ja.
Wenn die Dinge auf ihrem...
Ja, ich denke immer so, naja, gleichzeitig sind es halt auch die USA und...
Aber wenn die Dinger auf ihrem Orbit sind, also wir haben bei Sternen, redet man von der Helligkeit von der sogenannten Magnitude und so ein mittelheller Stern, den du so mit bloßem Auge sehen kannst, der hat so irgendwas zwischen 2 und 3 normalerweise. Das ist auch die Helligkeit von dieser Perlenkette. Und wenn die dann in ihrem Orbit sind, dann sollen sie nur noch Magnitude 5,5 haben. Was du aus einer Stadt raus zum Beispiel schon nicht mehr mit dem Auge sehen kannst. Also ich glaube nicht, dass wir den Sternenhimmel in Zukunft nicht mehr sehen werden.
Ach, das ist jetzt auch nicht, worum ich mir Sorgen mache, sondern ich meine sehen tatsächlich im wissenschaftlichen Sinne sehen. Also dass du im Grunde optische Astronomie von hier unten einfach in absurdem Maße erschwerst und der Nutzen davon
ist halt,
dann doch eher fragwürdig ist.
Ja, also ich bin echt gespalten, was das Thema angeht, weil schon geil
irgendwie. Klar, immer ne, hast halt mitten in Brandenburg auf einmal Internet oder überhaupt hast in Deutschland auf einmal Internet.
Ja. sind übrigens auch nicht die einzigen, ne? Also SpaceX sind nicht die einzigen, da hat Amazon ein Projekt im Anschlag. Google hat was im Anschlag.
Ja, darum sage ich ja,
OneWeb, Telesat und so weiter.
Das werden schon über 100.000 Kleinstsatelliten sein, sagte ich ja eben, die da oben rumschwirren werden. Und das, da sehe ich dann überhaupt keinen Vorteil mehr in der. Also weiß ich, das hätte man sich vielleicht auch, keine Ahnung, wenn du unbedingt überall Internet hinbringen willst, das kann man auch anders machen als so. Hm. Und irgendwann
regnen
die Dinger halt auch mal runter, ne?
Naja, aber dann werden sie halt verglühen. Dann haben wir immer schönes klein. Lichtspiel da oben. Ne? Girlanden auf Satelliten. Starlink-Festspiel ist schön. Ne? Feuerwerk. Brauchen wir kein Feuerwerk mehr unten abschießen.
Yay, Böller für Starlink statt Böller.
Genau. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Auch die Abdeckung, also so an den Polen zum Beispiel, wird Starlink nicht sein. Das heißt, ja, da kannst du deine Observatorien halt dann irgendwie an den Südpol stellen.
Ja, aber dann habe ich kein Internet am Südpol. Was soll das?
ich
kann so nett arbeiten.
Ah, naja, ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich gerade in letzter Zeit immer schön ein Auge drauf habe, weil ich es tatsächlich aus zwei Seiten sehr interessant finde. Tja, schauen wir mal.
Tja.
Noch was ich mitgebracht habe. Ich bin gerade so ein bisschen, Thema verschwundene Kameras. Und zwar Kameras, die angekündigt waren und von denen man jetzt nichts mehr mitbekommt.
Ja.
Da gibt es zwei Stück. Das eine ist die Zeiss ZX-1. Die war
Hattest du nicht neulich noch erzählt, dass die so toll und so? Oder?
Nee, das war die Sigma FP, da kommen wir noch dazu. Ja, ja. Nee, die ZX-1 von Zeiss, die war Ende 2018 angekündigt. Das ist die Kamera, die Vollformat hat, keinen Kartenslot, weil sie eingebaut 500 GB SSD hat, weil sie hinten drauf ein riesen Display hat und da ist dann Lightroom Mobile eingebaut und so. Und
im Übrigen auch total schick aussieht, wie ich gerade feststelle.
Ja, die ist glaube ich relativ groß. Also die sieht schick aus, aber ich glaube, die wird nicht so super handlich sein. Es gerüchtelt gerade ganz heftig, dass die nicht kommt.
Oh, weil?
Dass das Projekt gecancelt ist. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, weil Fullframe ist jetzt irgendwie kein wirkliches Unterscheidungskriterium.
Stimmt, mehr. Das kriegst du mittlerweile sogar gebraucht, ganz günstig.
Fullframe-Spiegel und Fullframe-Spiegellos kriegst du gerade überall. Ja. Also seit der letzten Fotokina hat kaum einen Hersteller, der keine Fullframe-Spiegellose im Angebot hat. Das mit den 500 GB SSD ist hübsch, aber du kriegst so billig Speicherkarten, das ist, glaube ich, kein echtes Kriterium. Das eingebaute Lightroom Mobile, das hätte schon was. Wenn du unterwegs bearbeiten willst und so und das dann noch synken willst mit deiner Creative Cloud,
das ist für Leute wie dich, ne? Also das hört dann, also ich glaube, der Benefit, der bezieht sich auf vielleicht 5% der Leute, die fotografieren oder so. Na gut, wenn du die als Kunden hast, hast du schon mal gewonnen, ne?
Ja. Naja, da könnte ich mir vorstellen, dass einfach in letzter Zeit dann doch Lightroom sehr viel Konkurrenz bekommt und dass vielleicht dieses Alleinstellungsding Lightroom ist der König, dass das ein bisschen fadet in letzter Zeit.
Mhm.
Und dass das vielleicht, also können wir vorstellen, vielleicht haben sie auch einfach technische Probleme gehabt. Mit Zeiss ist jetzt nicht bekannt dafür, Fullframe-Kameras zu bauen.
Andererseits, wenn jeder Fullframe-Kameras baut, wirst du ja sicherlich irgendwo mal einen Ingenieur finden, der ein bisschen Geheimwissen abgibt, oder?
Vermutlich. Naja, das ist die eine, wo jetzt tatsächlich so, schade. Ich hätte sie wahrscheinlich eh nicht, aber ich fand einfach das Konzept ganz interessant.
Mhm.
Also da mal schauen, wo das hingeht. Die zweite, die ist irgendwie da, aber doch nicht. Und da bin ich jetzt so ein bisschen ratlos. Das war die Sigma FP, mit der ich in letzter Zeit halt immer so geliebäugelt hatte, weil sie sehr klein ist.
Mhm.
Und trotzdem Full Frame und irgendwie für mich war das so ein Hingucker. Und ich habe dann auch in meiner Funktion als Mitglied von Happy Shooting versucht, da mal an einen Testexemplar zu kommen.
Ja.
Und da diverse Kontakte gehabt. Da wurde immer nur gesagt, ja, nee, komm, dann machen wir irgendwie. Aber letztendlich hat sich das nicht materialisiert, obwohl ich es jetzt mit mehreren Leuten versucht habe. Und ich krieg auch so online, ich sehe, also selbst wenn sie noch nicht im Handel ist, die ist jetzt in den Händen von Leuten, die sie testen. Und
ja.
Ich sehe online quasi keinen Hype um das Ding, null.
Okay.
Ich habe so das Gefühl, dass Sigma gar keinen Bock hat, die zu verkaufen. So fühlt sich's an. Ist nicht da, die Kamera. Also ist nicht in der Wahrnehmung.
Sie ist nicht im Laden, aber und wenn du sagst, es gibt keinen Hype darum. Nee, andersrum
also
gefragt. Du meinst, sie haben sie so schlecht produziert oder sie haben sich so wenig Mühe gegeben, dass niemand ausflippt?
Es gibt auch keine Verrisse. Das ist das Ding, weißt du? Du würdest, jetzt ist die Kamera in Händen von Leuten, die fotografieren.
Ja.
Ob die jetzt im Laden schon ist oder nicht, ist, weiß ich nicht, aber das ist so die Zeit, wo die, ja, die Influencer, die Kamera mal in die Finger bekommen. Mhm. Und dann gibt's entweder einen riesen Hype oder einen Verriss. Oder ein, ja. Oder sie ist gar nicht erwähnenswert. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ich lese nichts von der Kamera.
Wie lange haben die Leute die denn in der Hand schon?
Oh, das geht jetzt schon seit mindestens Anfang Dezember.
Oha.
Ja. Also ich habe Anfang Dezember von den ersten gehört, die sie haben.
Ja.
Aber sich dann nicht geäußert haben. Das ist meine Wahrnehmung. Das könnte natürlich jetzt auch sein, dass ich einfach eine verschobene Wahrnehmung habe, aber
ja. Vielleicht ist dir wäre dir diese Kamera auch wichtiger, als sie allen anderen ist. Kann ja auch sein. Also, dass du.
Vielleicht.
Ne? So, wenn alles um einen herum Kacke aussieht, und zwar wirklich alles, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man selbst die Kacke ist.
Also. Ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, dass diese Kamera irgendwie mal so ein bisschen einen Einschlag macht, aber es passiert nichts.
Hm. Tja. Keine neue Kamera, ist doch auch mal was. Ich habe schon ewig keine Kamera gekauft, sondern trenne mich so nach und nach. Ne? So, hier, hör mal, willst du eine 35 mm Kleinbild mit Fest? Ne? So, hier, Saxonette. Nee, wie heißen die denn immer so? Ja, weißt schon. Mhm. Saxonette war ein Mofa übrigens, auch ein sehr lustiges. Kennst du das?
Von Sachs.
Sachs. Google mal, Saxonette. Das war also ein Fahrrad mit Hilfsmotor und zwar mit einem sehr, sehr kleinen Zweitaktmotor am Hinterrad verbaut.
Och, ist das süß.
Ist lustig, ne?
Och, ist das süß. Das ist ja.
Hat zwar nichts mit Fotos zu tun, aber ich schreib's mir in die Shownotes, was soll's. Saxonette. Diese ganzen Kleinstkameras, die ich mir alle so von 10er auf eBay zusammengestoppelt habe, die verschenke ich so langsam, einfach immer weiter. Mhm. Ja. Jetzt bin ich da angekommen, dass es irgendwie auf die 6x6 geht und denke, nee, die stelle ich mir lieber ins Regal, die ist so hübsch. Voll Idiot. Ja.
Och. Ist auch hübsch. Also Rollercord
hätte ich noch Dinger. Mal. Ja, eben.
Rollercord. Was noch? Also diese Gasgeschichte.
Ja.
Da muss ich aber gleich ein großes Kaviat drüber werfen. Sagt man das auf Deutsch?
Kaviat? Ich habe keine Ahnung.
Ja, take it with a grain of salt. Also,
cum grano salis.
Wahrscheinlich. Ich war letzte Woche beim Tag der offenen Tür vom Happy Shooting Sponsor.
Ja.
Deshalb.
Das darf man ja auch nicht hingehen. Bist du irre?
Doch.
Nein, das schon, macht man. Nein. Selbst wenn die mir Geld geben würden, würde ich sagen, nein, da habe ich keine Zeit.
Ja, die hatten so einen Lagerverkauf, irgendwie Umbau und dann Laden leer machen und so weiter. Und das war
kann man sich ja trotzdem nicht leisten.
Und so. Naja, es war dann toll, viel Zeug und ich bin dahin, ich bin ja abgehärtet, ich hab ja kein Gas mehr.
Sagte er.
Ich brauche ja kein neues
Gear. Sagte er und spammte danach Mastodon voll.
Habe ich nicht. Ich habe nur einen Post gemacht, aber der scheint bei dir richtig angegriffen.
Ich habe gedacht, so, was ist denn mit Chris? Das muss er erzählen. Genau, ja.
Nee, es ist ein Ding, was kürzlich durch Kickstarter lief, von PicDesign ein neues Reisestativ. Was völlig bescheuert ist, weil ich hab Stative und
ja,
die sind alle gut genug und
ja.
Aber das Ding ist irgendwie, muss ich gleich vorneweg sagen, da sind diese Scheiße teuer.
Das ist das 400-Euro-Ding, was ich hier gerade sehe.
Ja, nee, die Carbon-Version davon
natürlich. Ah, oh!
Die kostet dann fast 700, ne? Deshalb wird es wahrscheinlich sich hier erstmal nicht materialisieren. Aber das Schöne ist halt, das Ding ist so klein und handlich und trotzdem stabil, weil die machen halt so, weißt du, die Stative, normalerweise kaufen die Hersteller so runde Carbonrohre ein und sägen die zu, ne?
Ich
und dann
hasse dich.
Und das faltet sich so schön um so eine Mittelsäule rum und sehr hat einen eingebauten Kugelkopf, den du erstmal gar nicht siehst, bevor man es aufklappt und es ist so, und schick. Es bringt eigentlich nicht viel, also gewichtstechnisch, klar, das wiegt dann irgendwie 1300 Gramm,
das ja, aber Carbon-Ding. Das ist halt so ein bisschen wie der Unterschied, ob du dir ein Opel oder sagen wir mal ein VW oder ein BMW holst.
Also ich habe
ein Glück. Da ist nicht viel Unterschied, aber in dem BMW hast du irgendwie so ein Gefühl von, das ist fertiger.
Ich habe, also das Ding ist komplett custom made, deshalb ist es auch so teuer, weil sie keine Teile von der Stange kaufen für das Ding. Mhm. Aber ich habe das große Glück, dass das Ding erst im Frühjahr auf den Markt kommt. Ich habe jetzt da so einen Prototyp in der Hand gehabt.
Meinst du?
Nee, das ist vielleicht mein Gas bis dahin abkühlt.
Ach so, ja, das kann natürlich auch passieren. Ne?
Weil ich brauche ein Durchs nicht wirklich.
Ja.
Das ist so ein ganz klares Haben-Will.
Mhm. Wir brauchen, tun wir nix.
Und ja. Also insofern, eigentlich ist es völlig Pillepalle. Ist halt ein Stativ.
Ich habe auch genug Stativ. Ich habe ein langes, also so, ne, so ein amtliches, und ich habe ein Reisestativ, was man dann nochmal so in der Mitte einmal so umklappt.
Ja, und vor allem guck doch mal, wie oft du diese Stative tatsächlich benutzt.
Fast nie, ja, fast nie.
Eben.
Das ist, ja.
Also insofern, man möge mir
das letzte Mal, als ich es hätte
kaltes
benutzen
Wasser
können,
in den Kopf schütten.
Das letzte Mal, als ich es hätte benutzen können und wollen, das ist dann so in den Dolomiten nachts in den Himmel fotografieren zum Beispiel, hatte ich das Stativ nicht dabei.
Tja, siehste.
Vollidiot.
Ja, siehste.
Ich bin eben auch nur ein Idiot. Wie alle anderen auch, aber ich kann das gut überspielen.
Ja.
So, sonst, also Gas habe ich überhaupt keins entwickelt, auch interessant. Ich habe sowieso...
Ich hab dir noch ein Gasthema.
Ah, okay.
Wobei, ob du das dann haben willst, ist die andere Frage. Hier, klick mal auf den...
Klick mal auf diesen Link hier.
Klick doch mal auf diesen Link hier. Nee, das ist noch eine Meldung, die ist uns auch irgendwie bei Happy Shooting reingekommen.
What?
What? Genau.
World's smallest camera is the size of a grain of sand. Also cum grano Sand.
Mit einem Körnchen. Bist du gerade lateinisch drauf?
Was denn? Nein, aber man sagt doch cum grano salis, ist doch mit einem Körnchen Salz.
Ach so, gut. Das ist so eine Kamera für medizinische Anwendungen, die ist klein genug, dass man damit in Venen aufnehmen kann. Und zwar filmen, 30 Frames pro Sekunde. Das Ding ist auf einen halben Millimeter groß. Oder noch, also dritte Dimension ist, glaube ich, ein Fünftel Millimeter.
Was, wie,
Don't ask me. Ich habe keine Ahnung, wie man da ein Kabel anschließt oder sonst
was. Also funkt die oder was? Also
nee, das wird mit Sicherheit irgendwo angeflanscht. Auf dem kleinen Bild oben mit dem Finger, mit der Fingerkuppe, ja. Da sieht man sowas wie Anschlüsse. Das Ding macht aber auch nur 40 Kilopixel.
Aber um Tumor zu sehen, wird das reichen, ne?
Also damit wird halt möglich, in Bereichen zu filmen im Körper, wo man bisher immer im Blindflug gearbeitet hat.
Ja, cool.
Und wenn da die Auflösung nicht ganz super ist, ist es besser, als bisher gar keine Auflösung zu haben.
Genau, und es gibt ein ganz guter Hinweis darauf, dass die Auflösung dann halt kleiner wird, ne? Weil es hört ja nicht auf, entwickelt zu werden, das Zeug, denke ich mal.
Das wird auch mehr werden mit der Zeit, ja, ganz sicher.
Größer, ja, klar.
Macht natürlich gleichzeitig auch ein sehr tolles Gefühl, wenn du dir vorstellst, dass jetzt, egal wo du bist, immer irgendwo eine Kamera sein kann, die du ganz sicher nicht findest.
Hast du The Circle gelesen?
Nee, habe ich nicht.
Da ist das so, ne? Also da ein Buch, was, also so, wie nennt man es denn, so Digital Natives und Digital Immigrants wie wir, für die ist da wenig Neues drin, aber die Geschichte ist ganz witzig. Und da geht's halt auch darum, dass eine Firma, The Circle, also praktisch Google in dem Fall oder Facebook, keine Ahnung, also großes Ding, die Welt mit Kameras pflastert.
Aha.
Oder zumindest ist deren Ziel ist, die Welt mit Kameras zu pflastern, dadurch natürlich die Privatsphäre auszuhebeln und dadurch zu einer besseren Welt zu kommen, weil jedes Verbrechen,
die Grenzüberschreitung
sofort zu
das
sehen ist.
Das hast du mir schon mal erzählt, ja.
Ah, dieses Carbon-Stativ ist echt geil.
Ja, ich hoffe noch, dass ich es mir irgendwie abgewöhnt bekomme. Aber ich hätte ja drei andere Stative zu verkaufen. lass uns mal ablenken mit Fragen. Wir haben wieder ganz viele tolle Fragen bekommen.
Wir haben jetzt viele Fragen gekriegt, ne? Ja, sehr schön.
Ihr seid alle super.
Ich habe auch schon mal heimlich mal überflogen und festgestellt, ach fein, auch viele Anfängerfragen oder zumindest einige. Was mir ja auch immer sehr zugute kommt, weil ich vergesse ja ständig Zeug. Ich kokettiere immer damit und alle oder viele denken, dass es nicht so ist, aber ich vergesse tatsächlich viel Zeug. Das erinnert sich daran, wie oft ich nach dem Dingens fragen musste. Histogramm. Drei oder vier Mal, bis ich es dann endgültig verstanden hatte.
Ja, aber wer viel Input hat und du hast ja ständig Input von allen Ecken, der vergisst halt auch mehr.
Klar. Ja, das muss auch aufhören mit dem Input. Das überrollt mich langsam, habe ich das Gefühl. Gucken, wie ich das hinkriege. Vielleicht höre ich einfach mit Vrind auf. 1000 Folgen sind genug oder so.
Ach so, ja.
Nein, nee, mach ich nicht.
Machst du irgendwas anderes, ne?
Genau, mach ich irgendwas anderes.
Irgendwas anderes.
Irgendwie Securitas, Pförtner, irgendwas. Frage von Lennart. Wie findet ihr Orte, an denen es sich besonders zu fotografieren lohnt? Und die beste Zeit, um diese Orte zu besuchen, gibt es hierfür eventuell eine App oder Ähnliches? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Problem insbesondere für Chris bei der Planung seiner Fotoreisen sehr wichtig ist, da die Reiseroute ja idealerweise an möglichst viele gute Fotolocations zu für die Location spannenden Zeiten führen sollte. Mir stellt sich das Problem insbesondere bei der Urlaubsplanung, wenn es darum geht, an einem unbekannten Ort entsprechend die interessanten Stellen ausfindig zu machen.
Das ist natürlich so ein bisschen Betriebsgeheimnis der Menschen, die Fototouren anbieten. nee, die Antwort ist tatsächlich, dass es nicht irgendwie jetzt eine App gibt, in die man reinguckt, sondern wir versuchen natürlich an einem Ort, also wenn ich an einen Ort gehe, wo ich sage, da war ich noch nicht oder da weiß ich, dass tolle Sachen sind, aber ich kenne sie nicht alle, dann recherchiere ich natürlich erstmal kräftig. Also die üblichen Suchbegriffe an der Stelle. Fotolocations, Zielort.
Na, und das ist halt auch tatsächlich, wie du sagst, Betriebsgeheimnis oder halt eine honorarpflichtige Leistung. Das habe ich früher als Beruf gemacht, was er da fragt. Und das nennt sich Motivsucher. Beim Film gibt es Leute, Scouting, die machen Scouting, genau, Location Scouting. Ja. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als das Ding, was im Drehbuch steht, ne, das grüne Haus mit dem blauen Zaun, zu suchen und dann dafür dann zu sagen, ja, da gibt es das, da können wir das drehen. Ja. So. Und das musste letztendlich, ist es bei der Fotografie nicht anders. Du läufst, entweder läuft der Szenenbildner selber los und guckt, oder er verlässt sich auf einen Motivsucher, oder aber er hat ein Netzwerk, das er fragen kann.
Ne? Genau.
Hast du schon mal ein blaues Haus gesehen?
Ja. Das ist auch so. Also Netzwerk ist natürlich auch ein Ding, tatsächlich, weil ich natürlich andere Leute kenne, die sowas tun, und da tauscht man sich schon mal aus. Dann gibt's natürlich auch eine Dienstleistung, die ich einkaufen kann. Ja, es gibt, im Englischen nennt man die Fixer, da sind die Leute vor Ort, die die wissen, wo es gut ist. Ne? Das sind dann in der Regel Menschen, die auch Fotografen-Hintergrund haben. Es gibt natürlich Apps, um sich so ein bisschen dann klar zu machen, wann wo das Licht richtig steht, ne? Ach, wann die Sonne in der richtigen Ecke steht. Also The Photographer's Ephemeris oder Photopills zum Beispiel sind zwei so Apps, mit denen man das dann, also wo man die richtigen Zeiten.
Also Steinpilz, Fotopilz?
Nein, Pillen.
Ach so, Pills.
LLS. Okay. Alles klar. Da kannst du dir so eine Map aufmachen und dann sagen, und dann so ein Slider, mit dem du dann an der Location, wo du bist, zu dem Datum, wo du sein wirst, quasi gucken kannst, wann da die Sonne wo wie steht und so.
Ach, das ist aber praktisch.
Das ist praktisch, um eine richtige, ordentliche Zeit mit geilem Licht zu bekommen. Ja.
Man hat ja so Mythen, so interne Mythen, und einer meiner Mythen ist, fällt mir immer mal wieder auf, dass ich fest davon überzeugt bin, dass alle US-Amerikaner aus dem Stand wissen, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist.
Wegen der
Richtungsangaben. In den Filmen immer so, fahren Sie Richtung Westen. Oder Google, Richtung Osten starten. Wo ich immer denke, okay, ihr Amerikaner wisst das vielleicht, aber ich nicht. Wobei ich vermute auch jetzt mal, wo ich es ausspreche, dass die das auch nicht wissen, sondern.
Mein schönstes Erlebnis diesbezüglich war, als ich mal in Colorado war und dann nach Fort Collins musste, und dann kommst du in Denver an. Und hast du vorher noch mal Kollegen gefragt, also das war in den 90ern war das, und hab Kollegen gefragt, und welche Richtung fahre ich da? Und dann sagen sie, total easy, die Rocky Mountains sind im Westen. Das heißt, du guckst, wo die sind, und dann kannst du dich orientieren. Ich, geil, super. Und dann kam ich abends um 21.15 Uhr an. Da waren keine Rocky Mountains mehr zu sehen. Das war einfach zappenduster. Und dann musste ich das anders hinbekommen. Aber das war, also, ja. Landmarks sind cool, wenn man sie hat und wenn man sie sieht.
Ah, dieses Fotopilz klingt wirklich gut. Ich gucke, 11 Euro ist auch eine Ansage.
Ja,
für eine
das
App
sind
viel Geld.
Die,
ja.
Na, ich, nein, wenn man es wirklich ist, braucht, dann ist nein, es nein, kein nein, Geld.
Aber für eine App viel Geld, weil ne, so die meisten Apps, die man so sieht, kriegt man ja irgendwie zwischen weiß ich nicht, 1 und 5 Euro oder sowas.
Ja, das macht auch noch ein paar andere Sachen. Also wie gesagt, das ist nur eine von einer ähnlichen Klasse von Apps. Was macht denn das Ding noch? Das hat auch so ein Sonnenstandsdinger, ein Exposure-Rechner, ein Schärfentiefe-Rechner. Das hat ungefähr so 15 verschiedene Tools drin. Also ich mag's.
Cool. Ja, cool. Sehr praktisch. Sehr schön.
Und dann gibt's noch eine Website, auf der ich auch schon mal, ja, in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie sie aktuell aussieht, aber in der Vergangenheit schon mal jemanden vor Ort tatsächlich mit Foto-Knowledge gefunden habe. Und das ist toursbylocals.com.
Tours by Locals.
Tours by Locals.
Kenne ich auch noch nicht. Achso, das ist eine Webseite. Ich war gerade noch bei Apps, weil es gibt
nee, nee, da gibst du dann ein, wann du wo bist und was für eine Art von Tour du willst. Und dann gibt's da immer Guides, die ja, die dann halt vor Ort irgendwie da ihren Service anbieten. Ja.
Gibt übrigens zum ganz normalen Verreisen und in der Stadt rumlaufen und gucken, was es da so Besonderes gibt, eine App, die heißt Guided by Locals. Mhm. Das ist so ein bisschen wie so eine, ja, so ein Wiki fast. Also, ne, du bist halt irgendwie in Hannover unterwegs und sagst, ach, hier ist ein schönes neues Café, die einen ganz tollen Café machen. Das schreibe ich jetzt mal in die Guided by Locals. Und du kannst dir halt diese App runterladen und kaufst dir dann Städte. Das heißt, ja, ne, wenn du in Berlin unterwegs bist, kaufst du halt für 1,50 oder sowas Berlin hinterher und hast aber dann auch immer so sich selbst aktualisierende Informationen drin. Kann ich
Also, aber das sind dann keine Menschen, die dir helfen, sondern
das ist dann... Nee, das ist dann die App, aber Leute, die eben, drin. Leute, die vor Ort sind, kümmern sich dann darum und schreiben da halt was rein und du kannst halt dran teilnehmen. Und wenn du hingehst und zum Beispiel waren wir in Prag, da gab es halt so eine geile Teemaschine in so einem Café und im nächsten Jahr war die weg. Und dann habe ich halt gefragt, was ist das? Und die sagten, nee, ist kaputt gegangen, in Europa gibt es keine Ersatzteile, nur in Japan. Und habe dann einfach Guided by Locals gesagt, so hier, die tolle Teemaschine ist weg. So. Und dadurch lebt das dann halt so ein bisschen, ist aber ein sehr, sehr schöner Reiseführer. Also wenn es jetzt nicht ums Fotografieren in erster Linie geht, sondern ums Reisen.
Cool. Sehr cool. Aber also die generelle Antwort ist, wo finde ich Orte, ist halt ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen.
Ja.
Gibt nicht den einzigen Angriffspunkt.
Was man noch machen kann, ist, Achtung, du merkst, was ich plane für dieses Jahr, ob ich das hinkriege, ist die Zweifel. Wenn du Menschen fotografieren willst, such dir einen sehr neutralen Hintergrund. Das ist zum Beispiel sowas, also nimm eine neutrale Häuserwand, wenn es dir darum geht, einfach nur Menschen zu fotografieren, weil die Menschen sind in der Regel das Bunte, was du fotografieren willst. Es sei denn, du überlegst dir, du möchtest eine Rentnerserie in beigen Jacken machen, dann suchst du dir halt eine farbige Hauswand. So.
Klasse.
Also
Steppjäckchen.
Steppjäckchen-Hauswand. Nee, da nimmst du dann Graffiti, weil dann sieht man nur Köpfe.
Das ist geil. So, du hast was vor, interessant.
Ja, ich würde gerne versuchen, dieses Jahr dieses ganze in der Stadt Street tralala an der Menschen. Ecke, mich 2 Stunden an der Ecke zu stellen und zu gucken, dass einer vorbeiläuft oder so.
Sollen wir das mal zusammen machen?
Das können wir gerne mal zusammen machen.
Müssen wir einen Termin finden.
Eigentlich ist das ein Workshop, ne?
Ja.
Nee.
Das können wir 2 Mal privat machen, ja. Dabei ein bisschen aufnehmen und so.
Ja, kann man machen.
Wir versprechen jetzt mal ganz tolle Sachen.
Genau, so super geile Sendungen, mobil, live mit Interaktion.
Mit Stream und allem.
Video, Satelliten, Video, Stream.
Starlink
Fernsehen. So, Johannes schreibt, jetzt habe ich hier 2 Bilder, die zusammen ein super Wackelbild ergeben können. Gleiche Perspektive, gleicher Hintergrund, Person im Vordergrund hat 2 verschiedene Posen. Nur leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, solche Wackelbilder in kleinen Auflagen, so 20 Stück für die Verwandtschaft, drucken zu lassen. Wo könnte man denn sowas machen lassen, ohne gleich 500 Stück bestellen zu müssen? Ich wüsste ja gerne, wo man das überhaupt machen lassen kann.
Wackelbilder, also um kurz zu erklären, Wackelbilder sind diese Bilder, wo, wenn man das Bild so nach rechts, links so ein bisschen kippt, dann sieht man ein anderes Bild.
Und das, oder oben, unten.
Oder oben, unten, ja. Und du musst suchen nach Lentikulardruck.
Lentikulardruck.
Das ist der Fachbegriff dafür. Das sind also quasi, das sind quasi 2 Bilder, die auf dem Foto so streifenartig, genau, zebramäßig abwechselnd rechts, links drauf sind. Und dann hast du vorne so eine Plastiklinse, die quasi aus lauter langen Linsen besteht, die dann eben deinem einen Auge das eine Bild, dem anderen das andere Bild zuschanzen.
Und ich habe neulich noch nach dem Wort gesucht, Lentikular, okay, cool.
Lentikulardruck, Lentikularlinsen und ich habe bei der Suche danach dann da habe ich dann tatsächlich nach Wackelbild gesucht, einen Anbieter gefunden, den packen wir am besten mal.
Linsenrasterdruck auf Deutsch, okay.
Oh, Linsenrasterdruck, okay. So.
Nein, aber Lentikular ist dann das cum grano salis, das lateinische. Ich wusste irgendwann mal den Satz, wer Sinnsprüche auf Lateinisch sagt, ist ein Vollidiot oder so ähnlich. Oder ist ein Angeber, den wusste ich mal auf Lateinisch, das war auch schön. Wer Sinnsprüche auf Lateinisch sagt, ist ein elender Angeber. Wer weiß, was das auf Lateinisch heißt, schreibt das bitte in die Kommentare zur Sendung.
Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein Anbieter, der das wohl in kleinen Auflagen macht. Billig sind sie nicht, aber ja, vielleicht ist es dir wert, dann für so ein Ding irgendwie einen 5er oder einen 10er auszugeben.
Wackelbild.
Wackelbild.
Wo man das heutzutage noch sieht, ist übrigens bei Kindern. Es gibt zumindest bei den Kindern, die ich so unter Beobachtung habe, gerade einen Trend, nämlich Aufkleber zu sammeln, also Sticker zu sammeln, ne, so Figürchen zum Aufkleben. Und da scheinen Wackelbilder gerade in den Trend zu gelangen, denn ich sehe zunehmend solche Bilder.
Cool.
Oh, jetzt kommt's.
Hatte ich früher als Kind auch immer.
Ich nicht. Wir waren arm. Ich hatte einen Mofa, an dem ich rumgeschraubt habe, hat auch Spaß gemacht.
Da siehst du.
Daniel fragt, wie seid ihr zur Fotografie gekommen? Warum fotografiert ihr heute noch? Tja. Ich bin zur Fotografie gekommen, weil das hat man damals halt so gemacht, wenn man was Besonderes sein wollte. Also tatsächlich, wir waren irgendwie, weiß ich nicht, also ich natürlich, du hast, im Grunde hat ja jeder eine Kamera. Also heutzutage ist es ein Smartphone, das jeder hat, also hat da jeder eine Kamera. Früher war es so, irgendwie hatte jeder so eine Kleinbildkamera oder irgendwann, weiß ich nicht, geerbt von Vater oder von Onkel, so eine große Kassettenkamera. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Aber sowas hatte ich, sowas hatten total viel, wo du so große Filmkassetten eingelegt hast.
Also so Vollformat halt.
Nee. Hier so Schnappschusskamera, wo dann hinten so eine Filmkassette reinkam.
Ja, das ist Vollformat.
Das ist nicht Vollformat.
Es sei denn, du meinst die kleine Filmkassette, die 110er.
Nee, 110er ist ja Ritsch-Ratsch-Klick.
Ja, ja, und dann gab es das aber auch noch in groß.
Diese Kassetten, groß,
genau. die so 10 cm breit und so
5
cm hoch sind. Und da waren im Prinzip
35 mm. Achso, okay.
Genau.
Ja, sowas war, was ich hatte. Und damit hast du dann halt ab und zu mal was geknipst irgendwo, wenn du im Urlaub warst oder auf Geburtstagen oder was der Geier.
Also und das, Mutti, was man heute als Kompaktkamera bezeichnen würde.
Bitte? Ja, genau.
Ja.
Und das ist dann Vater mitgegeben, der hat es dann in der Stadt entwickeln lassen und bla, ne, diese Sachen.
Ja.
Und ich weiß gar nicht wie, aber das war dann auch schon so Gymnasium, Oberstufe, man hielt sich für was Besseres, hat ein Zeitabo gehabt, hat eine Pfeife geraucht.
auch.
Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht wie, ich glaube, mein bester Freund ist damals gekommen, hat gesagt, ich habe mir eine Kamera geholt und hat halt viel fotografiert, schön fotografiert. Und wie ich halt so bin, habe ich gedacht, oh, das ist geil, das würde ich auch gerne machen. Habe mir dann auch eine Kamera geholt. Und bin dann mehr oder weniger dabei geblieben. Aber auch immer nur so halbherzig, so nebenbei halt. Ne? Nicht so wie du oder wie ich jetzt. Und irgendwann ist das eingeschlafen bei mir. Und das war halt Kleinbildfotografie. Warte mal, das muss so ungefähr 98 gewesen sein, 97, 98 habe ich die Kleinbildfotografie eigentlich so ein bisschen, ist eingeschlafen halt, ist halt die Fototasche in der Ecke verstaubt im Regal. Und ich fand digital immer geil, aber die Kameras waren früher halt total kacke. Mhm. Und meine erste digitale, die ich hatte, war glaube ich 2004. Und das fand ich dann wiederum ganz geil, weil man damit auch unterwegs cool Schnappschüsse machen konnte. Mhm. Weil ich habe immer noch das Problem, dass ich unterwegs bin und total viel Scheiß sehe. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was in irgendeiner Form mein Aufsehen erregt und was ich gerne irgendwie fotografisch festhalten wollen würde. Und deswegen war ich dann sehr froh, dass auf einmal die Telefone angefangen haben, Foto zu können. Mhm. Na, und 2010 habe ich mir dann überlegt, ich würde eigentlich gerne mal wieder ordentlich fotografieren. War das 10? Nee, etwas später, 12, 13, irgendwie sowas. Und wusste nicht, was ich machen soll. Dann hat mir jemand die Fuji X100 empfohlen, die habe ich mir gekauft und habe festgestellt, oh geil, damit kann man richtig schöne Bilder machen und darum bin ich dabei geblieben. Wobei also, das jetzt eigentlich nicht die Frage nach dem Warum beantwortet, sondern eher die Frage nach dem Wie, ne? Oder auf welchen Schritt.
Oh, das ist auch schon mal was. Und du fotografierst heute noch, weil ich dir regelmäßig in den Hintern trete.
Genau. Nein, und das macht ja auch Spaß. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass es Spaß macht, wenn man denn die Muße hat, das zu tun. Also es ist halt ein Hobby, das nicht beiläufig stattfinden kann. Jedenfalls nicht, wenn du sagst, ich fotografiere. Ich knipse lustige Sachen im Alltag. Das ist natürlich beiläufig. Aber wenn du sagst, so, ich komponiere ein Bild, ich überlege mir mein Subjekt, glaube ich, die erste Sendung gewesen oder so, das ist dann nicht mehr beiläufig, sondern darauf konzentrierst du dich. Da musst du dir dann auch einfach mal Zeit nehmen und das machen.
Also wir haben ja beide so, sind beide, glaube ich, sehr ähnlich zur Fotografie gekommen. Also wir kommen aus so einer Zeit, wo man tatsächlich so die Kamera hatte, also die dedizierte Kamera hatte.
Welche war das bei dir?
Meine erste richtige Kamera war eine Minolta X700. Mhm.
Meine eine Nikon F301 war das.
Auch schön. Und ja, warum ich das gemacht habe, weiß ich gar nicht. Ich fand es einfach cool, Sachen festzuhalten. Es sind mehrere Komponenten. Also das eine ist tatsächlich so dieses Gestalterische. also künstlerische quasi zu sagen, ich komponiere tatsächlich was. Das fand ich immer schon irgendwie geil. Ja. Und dann halt die technische Seite. Das ist halt eine Maschine, ne? Die macht Klack und Rz und Brz und was weiß ich alles.
Nee, bei mir war es tatsächlich immer nur das Ergebnis, was mich interessiert hat. Also da gibt es ein Bild von etwas. Das ist halt dauerhafter als das Ding, das ich fotografiert habe. Ja.
Also für mich war es beides.
Okay.
Das Festhalten, oder eher sogar noch mehr, das Dokumentieren, das Gestalten und das Technische. Und die Sachen sind heute bei mir immer noch da. Und haben sich halt über die Zeit verändert und haben immer irgendwie so meiner Interessenslage einfach gepasst. Also als das Ganze digital wurde, war ich ja im Himmel erstmal, weil ich mich halt irgendwo so in dem digitalen Bereich immer ganz gut umgetan habe und konnte dann eben das plötzlich mit dem Gestalterischen verbinden und ja. Und heute?
Ne, deine erste Kamera überhaupt?
Oh, das war so eine, tatsächlich auch so eine, so. Nee, halt.
Ich weiß nur noch, wie sie
hieß. Ich weiß, was meine erste Kamera war.
Meine hieß Bilora.
Ja, die Box, ne? Bilora Box.
Ich weiß es nicht mehr. Ich guck gerade mal hier Fotos durch, auf alte Google-Fotos.
Nee, ich sag dir, welches meine war. Das ist eine Kamera, die heute noch bei vielen Leuten präsent ist oder wieder. Und das war eine Holger. Und das habe ich lange gebraucht, um das zu merken, weil damals war das einfach so, ich meine, die Holger ist eine Plastikbüchse, das ist ein Joghurtbecher und die hat so dieses charakteristische Geratsche, wenn man den Vortrieb betätigt und da kommt ein Rollfilm rein und die ist vom Format her so und ich habe echt bis vor 2 Jahren oder so, war mir gar nicht klar, dass ich ja damals eine Holger hatte, da war ich 8 oder so, oder? Ja, also, da erinnere ich mich doch nicht mehr dran. Aber ich habe mich dann ganz plötzlich wieder dran erinnert, dass genau dieses Ratschgeräusch und der Formfaktor und alles irgendwie übereinstimmt und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe dann irgendwo einen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass das tatsächlich eine Holger war. Weil das ist halt eine chinesische Pressplastikkamera und die machte damals plötzlich bei mir, ein Onkel hat mir die, glaube ich, geschenkt, der mit Fotografie zu tun hatte. Und ja, ich erinnere mich noch sehr genau an den Rollfilm.
Also irgendwie ich hat sich
der Kreis geschlossen.
Ja, eine Bilora Bilomatik.
Oh, eine Bilomatik.
Ja. Das hat nichts mit der alten Bilora zu tun, so Plaste mit einem Blitzwürfel oben drauf und so.
Uiuiui, ist das ein. Ja, aber ne?
Bilo halt.
Nein, Bilo, nicht Bilo. Ja, und warum fotografiere ich heute noch? Weil es Spaß macht, weil es toll ist, weil es mehrere meiner Facetten irgendwie befriedigt.
Es ist genauso wie, das ist bei dir, ich meine, es ist ja auch dein Beruf. Also das ist ja wirklich dein Lebensunterhalt, den du damit verdienst.
Deshalb
das ist
auch, ähnlich wie bei mir. Ich würde es aber auch tun, wenn es nicht der Beruf wäre.
Die Antwort lautet wahrscheinlich genau oder ähnlich wie bei mir. Es ist das, was ich am liebsten mache und das, was ich am besten kann, nämlich mit Leuten quatschen.
Siehst du?
So, und das ist bei dir vielleicht dann halt eher Bilder komponieren. Oder wie auch immer du es beschreiben würdest, was.
Ja, und es befriedigt noch einen ganz wichtigen Teil von mir, und das ist der Teil, der immer so schnell langweilig wird. Also, ich muss halt immer was Neues haben. Ich muss immer irgendwie mich challengen mit Sachen, und die Fotografie, die gibt so viel her, und die gibt auch immer so viel Neues her.
Das ist ein
Riesenfeld ist. Also mir wird's nicht langweilig.
Andere gehen ins Studio und pumpen wie die Blöden. Stimmt. Das ist eigentlich eine sehr interessante Erkenntnis unseres kurzen Gespräches jetzt gerade. wenn du eine Herausforderung suchst, die dich nie überfordern wird, fotografier.
Du kannst reinwachsen.
Ja, genau. Das meine ich mit nie überfordern.
Ja.
Klar, kann ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte jetzt mit meinem Smartphone Astrofotografie betreiben. Und natürlich ist das eine Überforderung, aber man kann das alles lernen. Und die Schritte dahin, ein gutes Foto zu machen, die sind zwar auch frustrierend streckenweise, aber die sind halt auch von Erfolg gekrönt, weil es fällt halt immer mal ein schönes Foto bei raus. Stimmt, gar nicht schlecht.
Haha.
Gar nicht schlecht. Daniel hat noch eine Frage, ich vermute mal, es ist derselbe Daniel, weil die Uhrzeiten ähnlich sind.
Ja.
Welche No-Gos gibt es für euch in der Fotografie? Menschen also beim Essen fotografieren mache ich nicht, weil die sehen immer scheiße aus dann.
Also ich habe ja immer so ein bisschen Beißhemmung, wenn ich Menschen fotografiere. Da geht's, glaube ich, jedem so.
Ja.
Ne? Dieses Das ist ein Eindringen in die Privatsphäre.
Ja.
Und also das ist kein No-Go, aber das ist so eine, da gibt's Hürden. Und der einzige Weg für mich, diese Hürde zu überwinden, ist, es zu tun. Und zwar dort, wo es okay ist, es zu tun. Mhm. Auf Märkten, in Städten, wo das irgendwie, also in Ländern, wo das okay ist. Und mit Menschen, die das okay finden. Oder dann zumindest sehr schnell und deutlich deren ablehnende Signale zu interpretieren und es dann eben nicht zu tun.
Da kommen wir gerade, kommen wir da in ein Dilemma. Ne? Wie ich eingangs sagte ich ja, dass diese Clear Sky, Clear View Geschichten, also diese Aggregation von Bilddaten und von persönlichen Daten und das Zusammenführen dieser Daten und Ausspielen dieser Daten, dass das verboten gehört. Wenn wir das verbieten, müssen wir zwangsläufig auch verbieten, dass Menschen in der Öffentlichkeit fotografiert werden dürfen.
Da haben wir ja mit Thema DSGVO und so weiter schon eine Trennung zwischen kommerziell und privat.
Ja, aber das funktioniert ja nicht. Das ist halt, ne, die privaten Fotos liegen halt auf einer Festplatte, die dann von irgendwem irgendwo im Flohmarkt gekauft oder gehackt wird oder sonst wie. Also es ist halt immer ein Szenario denkbar, bei dem diese Bilddaten trotzdem irgendwo hinkommen, wo sie dann mit Persönlichkeitsdaten zusammengeführt werden können. Und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das nicht passiert. Also müssen wir es untersagen. Mhm. Die Frage, ob wir das überhaupt können.
Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja, aktuell keine Lösung.
Weil grundsätzlich bin ich halt der Meinung, dass jeder, der auf der Straße rumläuft, auch fotografiert werden dürfen sollte. Das ist mein Dilemma dabei. Ja?
Im Prinzip,
wenn ich rausgehe, dann bist du in der Öffentlichkeit und dann hast du halt die Fresse, lass dich fotografieren. Wenn du nicht dabei, ne, wie Eric Schmidt von Google mal gesagt hat vor vielen Jahren und dafür fürchterlich eingesteckt hat, was ich bis heute nicht verstehe, der hat gesagt, wenn sie irgendetwas tun, von dem sie nicht wollen, dass es öffentlich wird, dann sollten sie es nicht in der Öffentlichkeit tun. Mhm. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Regel. Das ist halt neu im Vergleich zum letzten Jahrtausend, aber ich finde, das ist eine sehr gute Regel fürs 21. Jahrhundert. Mach die Vorhänge zu, wenn du nicht gesehen werden willst.
Ja.
Ha! Ich habe ein Szenario.
Tiefe Themen.
Ich habe ein Szenario.
Was denn?
Das Recht auf Vergessenwerden, was seltsamerweise immer Recht auf Vergessen genannt wird, aber das Recht auf Vergessenwerden, damit könnte das gehen. Das und eine Transparenz über die Datenbanken. Das heißt, und das wird dann wiederum ein Problem. Aber wenn du sagen würdest, alles, was es an Datenbanken gibt, ist prinzipiell transparent, notfalls per Informationsfreiheitsgesetz, und dann kannst du mit einem Klick durchsetzen, dass du vergessen wirst. Damit könnte das wiederum funktionieren. Aber dann müsstest du die ganzen Datenhändler, die würden dann wieder um ihre Geschäftsmodelle fürchten und riesige Präsentkörbe an die Bundesregierung. Und
dann geht die Lobbyarbeit wieder los.
Genau. Außer Menschen noch ein No-Go? Also ich habe da extreme Scheu, das zu tun, aber als
das ist das Thema Scheu.
Lange Brennweite,
ja,
und so, ich frag nicht.
Wo es sich mir immer ein bisschen dreht, ist, also No-Go, und das ist eine Empfehlung, die ich immer allen immer wieder gebe, ist, Leute, lasst euch nicht beeinflussen von den Fotos, die auf Bahngeleisen gemacht werden.
Was?
Also du siehst immer diese Bahnschienenfotos, weil
ja,
die so
Sonnenuntergang
toll sind.
Hinten im Wald und ja.
Und das Model schlendert entlang der Bahnstrecke und dabei gehen regelmäßig Models und Fotografen tot, weil du kannst einen ranfahrenden Zug, der dann um die Kurve kommt, nicht hören. Und
echt nicht?
Da passiert regelmäßig Zeug, was wahrscheinlich kein Monat, in dem es nicht irgendwo eine Meldung in die Richtung gibt, weil die Leute natürlich das schön finden. Das sieht auch geil aus. Und dann sagen die, ja, aber das machen wir auf einer stillgelegten Strecke und das ist ja toll, aber die ganzen Kids, die das dann nachahmen wollen, die tun das dann nicht. Hm. Also das ist für mich so ein Finger weg, Leute, das ist scheiße gefährlich.
Ja.
Und damit seid, und ihr seid dann die Idioten, ja, aber ihr beeinflusst halt dann damit auch noch das Leben von anderen Leuten. So ein Lokführer, der drei Kids ummäht und dabei zugucken muss, der hat auch nichts mehr vom Leben.
Nee, ganz und gar nicht.
Also deshalb. Und die Leute, die es hinterher die Einzelteile einsammeln müssen, haben auch keinen Spaß mehr dran.
Ich überlege gerade, was du da beschreibst, ist ja eigentlich ein Instagram-Phänomen.
Wir haben gestern haben wir eine Happy Shooting aufgenommen, da haben wir uns auch unterhalten über so eine Geschichte, die ich auch extrem grenzwertig finde. Und zwar gibt es da einen so ein, in Anführungszeichen, Fotografen, der nennt sich Captain Olf. Und ja, über den war, ja, über den war ein Feature auf Arte. Und das ist ein Typ, der, wir verlinken das mal, nur, ja, nur der Abschreckung
das, wegen. Das Feature oder den Stream, den habe ich hier. Alter Vater, das machst du nicht nach.
Der Typ rennt oben auf irgendwelchen Hochhäusern rum, klettert auf die höchsten Antennen, fotografiert da, beim S-Bahn-Surfen außen auf dem Zug, am Zug und so weiter. Macht da so Zeug, was einfach scheiße gefährlich ist, und wir haben nicht ganz verstanden, warum Arte dem eine Plattform gibt, weil das erzeugt Nachahmer. Das erzeugt das, Bock auf, weil die Bilder sind geil, das muss Wahnsinn, die Bilder, die dabei rauskommen, sind der Hammer. Wahnsinn. Aber sorry, das ist die gleiche Geschichte.
Das ist verantwortungslos. Also sowas noch weiter in die Öffentlichkeit zu heben, ist verantwortungslos. Ja.
Und da frage ich mich, warum macht Arte das? Weil ich hatte eigentlich bisher immer gedacht, Arte hätte so ein bisschen mehr Bildungsauftrag. Nein,
Arte ist ein Riesenproblem.
Okay.
Es gibt also die schlimmsten pseudowissenschaftlichen Dokumentationen, die ich bisher im Fernsehen gesehen habe, habe ich auf Arte gesehen.
Okay, ja.
So, stimmt. Das heißt, es gibt da irgendein Bewusstsein scheint bei diesem Sender zu fehlen. Und ich müsste jetzt mal ein bisschen nachdenken, dann würde ich wahrscheinlich das Fable zu den Hang zu Pseudowissenschaft auch irgendwie damit gedeckt kriegen, dass solche Leute weiter in die Öffentlichkeit geholt werden. Das finde ich aber auch wirklich verantwortungslos, ja.
Also,
ja, das ist tatsächlich ein No-Go.
Augen wichtiger als
begib Moral, dich nicht in Gefahr beim Fotografieren.
Ja, und bring keine anderen in Gefahr.
Bring keine anderen, das ist ja sowieso, ne? Also im Grunde ist es, belästige niemanden, gefährde niemanden, behindere niemanden und versuch's mit dir selber genauso zu halten. Aber was ich mit Instagram-Phänomen meine, ist, es ist, vorletztes Jahr ist hier eine 14-Jährige verschwunden in Berlin. Mhm. Und es gab keine brauchbaren Fahndungsfotos von dieser 14-Jährigen, weil die sich Instagrammable gemacht hat. Immer wenn die ein Foto von sich gemacht hat und es ein Foto von ihr gab, war das immer ein Instagrammable-Foto. Und die war dermaßen geschminkt und zurecht gestylt,
dass man die nicht erkannt
hat. Dass man die im normalen Alltag nicht erkennen würde. Okay. Ist auch ganz interessant. Und das würde ich zum Beispiel auch als No-Go betrachten. Ich finde diese Filteritis, die Leute so haben, sehr, sehr nervtötend.
Ja gut, da kommt natürlich jetzt noch dazu, dass diese Tools auch noch Filter haben, die dich komplett entstellen.
Ja, das kommt, gut. Aber auch sonst so diese, ich finde, also es gibt ja den Hashtag NoFilter. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich mag es, wenn Fotos. Und das ist für mich so ein persönliches Logo. Manchmal tue ich da auch was dazu oder mache eine Vignette drum oder so. Aber ich finde es eigentlich erstrebenswert, das Bild sein zu lassen. Und natürlich ein bisschen an den Kontrasten zu spielen. Und natürlich hier und natürlich da, weil das Licht nie perfekt ist, die Kamera nie das perfekte Bild macht. Aber dann da irgendwie noch so ein Yay-Filter drüber zu machen. Drama, ne? Snapseed-Drama-Filter. Das ist ja so der, finde ich schwierig.
Ist übrigens, gestern, während wir die Happy Shooting aufgenommen haben und über das Thema geredet haben, kam auch noch ein Link rein über unseren Slack, der da parallel live läuft, von einem Hörer, der hat uns noch eine Wikipedia-Link zur List of Selfie-Related Injuries and Deaths geschickt. Gibt's also auf Wikipedia eine Seite, wo und zwar nicht nur, wo das passiert ist, sondern wie das passiert ist und was für eine Art von Verletzung oder Tod das war. Also das geht von Electrocution über Fall, über Transport, über Animal, also wenn er vom Nashorn überrannt wird, weil er das unbedingt auf dem Selfie haben wollte, oder vom Bär gefressen wird. Oder Firearm hatten wir auch schon hier. Ich glaube, Fall ist so das meiste. Ne? Leute fallen runter. Es gibt
eine Liste über was bei Fotos selbst zugefügten.
Die Liste ist die Liste von Todesfällen oder Verletzungen, die beim Selfie-Schießen passiert sind.
Das ist echt unglaublich. Ja,
also da ist dann, fällt dann einer von der Klippe runter und stirbt dabei.
Related injuries and death.
Ja, und okay, das sind
sie
halt.
Sie ist lang, oh Gott.
Entschuldigung. Und das sie ist mit Sicherheit nicht vollständig. Ich weiß nicht, ob die gepflegt wird, aber der letzte Eintrag ist vom 8. Januar. A 29-year-old woman died after falling 10 meters down in a waterfall in Sucre Cauca.
Unglaublich. natürlich vor.
According to eyewitnesses, the woman was attempting to take a selfie, ignoring the written warnings about risk of falling a year before a man died in the same place under similar circumstances.
Das Kolumbien. Sind echt, das sind diese Vanlife-Spacken auch, ehrlich. Da. Also, ne, seit ich den Camper habe, folge ich ja so diversen Hashtags auch. Und es gibt halt einen Hashtag, der heißt Vanlife.
Kenne ich ja.
Und da siehst du, im Winter ist es super, weil da siehst du so Ausbauten und sowas, wo sie ganz clever, so wie verlegt man eigentlich den Strom ganz gut. Und im Sommer siehst du halt total viele Schwachsinnsfotos von Leuten, die sich selbst an irgendwelchen crazy Orten fotografieren, wo ich auch jedes Mal denke, so hört auf mit dem Scheiß, das ist doch sowieso nicht real, was ihr da zeigt. Und das ist, glaube ich, auch Ergebnis dieser komischen Kultur. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll oder ob ich einfach nur alt werde.
Kommt mal zu
hallo Chris, Frage. Hallo Holgi, schreibt Mike. Ihr hattet in der letzten Folge das Bild Secret Base von einem Hörer. Ich fand das sehr beeindruckend. Was mir aufgefallen ist, es hatte schwarze Balken oben und unten wie bei einem Film. Das hat gut gepasst und tatsächlich etwas Kinoflair mitgegeben. Ist das ein Stilmittel, mit dem man spielen sollte? Und gibt es noch weitere solche Kompositionstipps?
Also erstmal kannst du mit deinen Bildern machen, was du willst.
Außer eckig, also quadratisch finde ich scheiße, aber da zwingt uns Instagram ja leider dazu.
Findest du?
Es kommt aufs Motiv
Format.
An.
Ja, also ja. Mittelformat, Hasselblatt und so machen stimmt. Nur quadratische Bilder, 6x6.
Ja, stimmt.
Ich finde quadratisch total geil, weil es zwingt dich so ein bisschen anders zu komponieren, anders zu denken. Führt zu gewissen Kompositionen.
Jetzt aber das können wir mal komplett,
nee, jetzt hast du komplett nein, anderes
du
hast, mal erzählen.
Erstens, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich werde das mal.
Dass dir das irgendwie gegen den Strich geht, liegt wahrscheinlich dran, weil es halt aus irgendwelchen dieser Plattformen kommt. Für dich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Und ich habe gerade wirklich gedacht, vielleicht sollte ich das einfach mal unter dem Gesichtspunkt betrachten und versuchen, wirklich gute eckige Fotos, gute quadratische Fotos zu machen.
Ja. Ich meine, du kennst das so ein bisschen aus dem Film, aus dem Kino. Da gibt's über die Jahre unterschiedliche Aspect Ratios, die halt in sind. Und das sieht man zum Beispiel sehr schön beim Grand Budapest Hotel. Mhm. Das ist ein Film, der ist der spielt in verschiedenen Epochen und eben auch in verschiedenen Epochen, in denen schon Kino gab. Und deshalb ändert der während des Films mehrmals diese Seitenverhältnisse. Und die mussten tatsächlich am Anfang für den Filmvorführer mussten die eine Info reinschreiben, dass der diese Leinwand schon mal auf die richtige Größe macht, weil das nämlich kleiner anfängt. Und wenn der das quasi auf den Anfang des Filmes anpasst, dann ändert sich das Seitenverhältnis und dann projiziert die rechts und links auf den Vorhang. Ne? Das ist ja, also Seitenverhältnisse. Und damit spielte dann auch die Fotografin von Secret Base, indem die da oben einen Balken hingemacht haben.
Ja. Ne?
Und oder oben und unten. Man kann sowas tun. Ich habe früher gerne mal, als ich angefangen habe, so digital zu fotografieren und die Bilder auch digital zu bearbeiten, habe ich mal eine Zeit lang so einen weißen Rahmen drum gemacht. Mittlerweile bin ich da aber voll weg von.
Das ist so Polaroid-Style, ne?
Ja, ich bin mittlerweile komplett weg davon. Das heißt aber nicht, dass ich die Bilder nicht anders beschneide, als sie von einem Seitenverhältnis aus der Kamera kommen. Also die Vollformat ist halt 3:2 und viele lassen das dann da, wenn sie es beschneiden. Ich habe kein Problem, 3:1,34 zu schneiden oder 10:8 zu schneiden oder sonst was, wenn es dem Bild hilft, wenn es der Komposition hilft. Aber dann wird das Bild tatsächlich bis zum Rand gehen und dann muss sich die entsprechende Plattform, auf der das läuft, drum kümmern, wie sie es darstellt.
Ja, und sonst.
Also kann aber jeder machen, wie er will.
Ne? Ja,
es gibt da Tools dafür, die das tun, die einem so Balken hinmachen.
Da finde ich aber, also da Kompositionstipps, weiß nicht. Ich finde halt Vignettierung immer ganz hübsch. Dunkle Vignettierung. Und zwar sehr schwache dunkle Vignettierung.
Was dann so ganz leicht den Blick in die Mitte des Bildes zieht. Ne?
Genau. Funktioniert halt auch nur, wenn du ein zentrales Motiv hast, ansonsten wird es irgendwie unruhig. Ja. Dennis fragt, hallo ihr Lieben, wie fotografiert man mit dem neuen iPhone 11 Pro richtig? Also wie nutze ich die neuen Funktionen? Das kann ich sagen. Also pass auf, Dennis. Du überweist den Preis eines iPhone 11 Pro auf paypal.me/holgi und dann werde ich dir das in einem Vierteljahr sagen. Ich habe kein Geld für das Ding und ich... Das ist übrigens das Gas, was ich habe, weil ich hätte das gerne, vor allen Dingen wegen dieser Kameras.
Ich habe dieses iPhone XR und finde das völlig in Ordnung.
Ja, ja, völlig in Ordnung ist meins auch, aber das andere ist in Ordnung, Ger.
Wir brauchen auch keine neuen Stative. das iPhone 11 mit seinen Pro, ne, mit seinen drei Kameras,
ja.
Das kann schon einiges. Das ist schon nochmal eine Nummer besser. Mhm. Aber wie nutze ich die Funktion richtig? Also ich meine, standardmäßig tipp dahin, wo du die Belichtung und die Schärfe haben willst, auf dem Bildschirm und dann drück ab. Also Apple rühmt sich ja damit, dass die Dinger so idiotensicher sind, dass man, egal was man tut, es richtig macht. Und da tut die Elektronik und der Computer da drin ja auch eine ganze Menge dafür. Das heißt, technisch gesehen, mit der eingebauten Kamera kannst du erstmal wenig Fehler machen. Das sieht die Situation und stellt dann in den entsprechenden Modus, hier so Nachtmodus und so Zeug, vollautomatisch und macht da in der Regel auch erstmal alles richtig oder das meiste richtig. Wenn man dann tatsächlich das irgendwie überschreiben will und sagen will, ich will aber hier die Kontrolle, da gibt's dann mit Sicherheit irgendwelche Pro-Foto-Apps und so Zeug, die dir dann Zugriff auf diese zusätzlichen Features geben. Aber da ich kein iPhone 11 Pro habe, kann ich da leider im Detail nichts zu sagen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auch kein iPhone 11 Pro. Aber Dennis, du weißt ja jetzt, wie du dafür sorgen kannst. Magdalena schreibt, ich bin gerade dabei, in die Fotografie einzusteigen und habe viel Spaß daran. Ich mache sehr gerne Abendspaziergänge und nehme dann auch ab und zu gerne mal meine Kamera mit. Habt ihr Tipps für das Fotografieren im Dunkeln beziehungsweise den Sternenhimmel? Ah, mein Lieblingsthema. Nicht blitzen.
Ja, also,
mein Lieblingsthema ist nicht blitzen. Blitzen.
Genau, blitz erstmal nicht und wenn du gerade einsteigst, dann ist das ein wichtiger Tipp. Also schalte den Blitz aus.
Übrigens, die Kamera. Man kann auch den Blitz absichtlich einschalten. Und zwar, wenn du viel mit Automatik fotografierst, weil du dich noch nicht so ran an Blende und Belichtungszeit und so rantraust. Wenn du im Dunkeln die Automatik anhast, kann es dir passieren, dass die Kamera so lange belichtet, dass sie dein Bild verwackelt. Wenn du aber einen Blitz dazu einschaltest und das Motiv weit genug weg ist, dass es gar nicht mehr vom Blitz beleuchtet wird, löst die Kamera nur sehr kurz aus und du kannst versuchen, im Nachhinein das in der Nachbearbeitung heller zu kriegen, das Bild.
Hm.
Das ist so, aber so kann man das mit dem Smartphone zum Beispiel ganz gut machen.
Dann trickst du halt da so ein bisschen die Automatik aus, ja. Das ist überhaupt, Magdalena, das ist überhaupt so ein Thema, die Automatik in der Kamera, die Belichtungsautomatik, die versucht fast immer so ein bisschen, na, das Ding anzuheben und es quasi so, ja, so hell zu machen, dass sich's angenehm anschaut. Und das kann dir beim Dunkeln tatsächlich in die Quere kommen. Da ist der Tipp einfach, beschäftige dich mal mit dem Thema manuelle Belichtung.
Mhm.
Also tatsächlich ISO-Fix, Belichtungszeit-Fix und Blende-Fix und spiel damit rum.
Ich glaube, da haben wir sogar eine ganze Sendung dazu, oder?
Ich bin mir sicher, dass wir das mal besprochen haben. Geh doch mal suchen.
Ich suche mal, während du redest. Ja.
Naja. Generell aber, wenn du zum Beispiel einen Sternenhimmel fotografieren möchtest, dann hast du immer sehr lange Belichtungszeiten. Da reden wir von Sekunden und die kannst du natürlich nicht in der Hand halten, weil da verwackelst du einfach. Dafür brauchst du irgendwas, was die Kamera fixiert. Das könnte einfach ein Tisch sein, auf den du die Kamera legst und schaust du nach oben. Das könnte sein ein Stativ, was dann dir es erlaubt, dass die Kamera sich nicht bewegt für mehrere Sekunden. Es könnten Pfosten von einem Zaun sein oder sonst was. Beanbag ist ganz nett so für den Anfang. Also falls du in der Lage Beanbag, bist.
Kleines Säckchen mit Reis drin oder sowas.
Genau, kann man selber nähen. Ne? So 20 Zentimeter Durchmesser, da einfach irgendwie so eine Tüte Bohnen rein oder so. Und schon hast du was, wo du die Kamera irgendwo drauf fixieren kannst, so ein bisschen. Das spart so ein bisschen, was mal ein teures Stativ kaufen zu müssen. Ja, aber also einen richtigen Komplett-Workshop kriegen wir jetzt hier nicht hin, wahrscheinlich in der kurzen Zeit. Hast du eine Sendung gefunden?
Nee, nicht wirklich. Also die 453 zu manueller Belichtung könnte ganz interessant sein.
Ah, okay. Das ist tatsächlich ein guter Einstieg, glaube ich.
Ja. Die schreibe ich direkt mal hier dazu. Warte mal. Ah, jetzt habe ich einen Überblick verloren. Machen wir den nächsten weiter. Hallo, ihr zwei Fotoprofis. Wer ist, müsst ihr unter euch ausmachen. Der eine ist nämlich mehr als der andere. Und Lobhudelei überspringe ich jetzt mal, aber vielen Dank, Felix. In den letzten Jahren nehme ich, also Felix, immer weniger die richtige Kamera mit, wenn ich unterwegs bin. Besonders, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. 2 und 4 Jahre sind sie alt, möchte ich zwar einerseits besondere Momente einfangen, andererseits auch die gemeinsame Zeit nutzen und mich nicht so viel um Technik kümmern müssen. Deshalb fotografiere ich zunehmend nur noch mit dem Smartphone. Selbst da kommen mittlerweile dank der fortschreitenden Technik immer bessere Fotos dabei raus. Im letzten Jahreskalender, der Familienfotos und Momente enthält, waren 8 von 12 Fotos mit dem Smartphone geschossen und keinem Familienangehörigen ist dies aufgefallen, auch aufgrund des Blende- bzw. Porträtmodus. Leider habe ich, was? Künstlicher Bokeh, genau. Was übrigens ganz witzig ist, wenn du, wenn jemand praktisch die Arme in die, wie nennt man das, in die Hüfte gestemmt hat.
Dann hast du die Löcher dazwischen, Durchblick sind dann noch scharf.
Genau. Ne?
Ja. Das kommt das ist langsam.
Schöner Fehler.
Da haben sie noch Verbesserungspotenzial. Ja.
Wo waren wir denn? Ja, leider habe ich nur ein schlechtes Gewissen, da nun das teure Equipment fast ungenutzt im Schrank liegt. Aber die Vorteile des Smartphones sind einfach zu groß. Unter anderem das sofortige Bearbeiten, Versenden, Ausdrucken mit dem Canon Selfie. Muss ich denn tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben? Oder darf ich denn tatsächlich einfach das machen, was mir momentan am meisten Spaß macht?
Das ist schon mal das Thema hier.
Wo lebst du, in Nordkorea? Mach doch, was du willst.
Natürlich, also, ja, ist klar. Natürlich völlig verwerflich, deine richtige Kamera, die war ja teuer und komm so weiter. Hin. Ja, eben. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Dann ist das, dann hast du halt vielleicht irgendwie eine Kamera, die du gebraucht auf eBay verkaufen kannst.
Genau, das ist ja. Das
ist schon in Ordnung.
Das ist ja letztendlich, ist das ja genau mein, wie nennt man das? Smartphone-Charme, sehr schön.
Also Felix.
Smartphone-Charme. Ich stehe auf.
Felix, wir erteilen dir hiermit Absolution.
Ja, absolut.
Aber du das darfst ist ja, tun, das, was du möchtest.
Er hat ja genau das Problem, was ich in der letzten oder vorletzten Sendung auch angesprochen hatte, dass ich hier eine riesige Ausrüstung habe, für meine Verhältnisse große Ausrüstung habe, die ich fast nicht mehr benutze und trotzdem Probleme habe, mich davon zu trennen, weil manchmal benutze ich es halt doch und eigentlich ist es auch ganz schön und das Geld ist ja eh weg und man kriegt ja auch gar nichts mehr dafür, was wahrscheinlich auch tatsächlich so ist. Ja, ist genau das Problem, was er da beschreibt. Naja. So. Ich habe mich verscrollt, Entschuldigung. Ich hasse das. Ich hasse Google Docs. Nein, ich mag das. Aber ich hasse es. Peter fragt, kann ich MIDI-Controller wie den X-Touch MIDI auch an andere Bildbearbeitungen als an Lightroom koppeln? Hat jemand eine Möglichkeit gefunden, Lightroom-Kataloge zu migrieren oder in ein lesbares Format zu konvertieren? Während also, du antwortest, gehe ich kurz auf Toilette.
Mach das.
Ich habe nicht das, keine Ahnung.
Ja. Alles gut. Nee, also mit den MIDI-Controllern, es gibt ja so externe, in Anführungszeichen, Keyboards, so spezielle Dinger, die dann Lightroom bedienen können mit Knöpfchen und so weiter. Wer Spaß dran hat, soll es tun. Es gibt vermutlich auch irgendwelche Tools, die einem dann die MIDI-Controls in Keyboard, in Knopfdrücke umwandeln. Aber da habe ich jetzt noch nicht mitgespielt. Ich bin ein großer Freund davon, die Software so zu benutzen, wie sie designt wurde. Und das heißt bei Lightroom tatsächlich die Slider auf dem Bildschirm und so weiter. Das funktioniert für mich sehr gut. Oder verschiedene Keyboard-Shortcuts.
Ach, jetzt kapier ich was. Ja, okay. Es geht darum, ein Mischpult praktisch da stehen zu haben.
Im Prinzip, ja. Oder halt irgendeinen MIDI-Controller, mit dem man, da gibt's auch so kleine MIDI-Controller mit Drehreglern und so weiter. Habe ich noch nicht wirklich erforscht, weil ich muss das Lightroom überall verwenden, auf dem großen Rechner, auf dem kleinen Rechner, wenn ich unterwegs bin und so, und da will ich nicht noch irgendeine Hardware mitschleppen müssen. Und dann noch hat jemand eine Möglichkeit gefunden, Lightroom-Kataloge zu migrieren oder ein lesbares Format zu konvertieren. Die sind lesbar. Ein Lightroom-Katalog ist eine SQLite-Datenbank. Also SQLite ist eine gratis eine gratis Datenbank, die du in deinen Projekten verwenden kannst. Und da gibt's sicher irgendeine Lizenz dafür, aber das Format ist ein bekanntes Format und es gibt genügend Tools, die da reingucken können. Also ich hab schon öfters mal in so eine Lightroom-Datenbank in so einen Katalog reingeguckt, aber das ist natürlich nirgendwo dokumentiert, was die einzelnen Felder genau tun. Das wäre also, du müsstest du quasi reverse-engineeren, welche Tabellen mit welchen Feldern jetzt wie irgendwie was bedeuten. Bei manchen ist es relativ klar, so Titel und so weiter natürlich, aber manche haben halt irgendwie nur irgendwelche Nummern drin und haben einen seltsamen Spaltennamen und dann
muss man so Zuordnungstabellen, ne? Wie heißt es? Austauschobjekte definieren.
Und ich wüsste jetzt auch niemanden, der das tatsächlich schon gemacht hat. Also es gibt, glaube ich, eine API dafür, für Leute, die Plugins bauen. also Lightroom-Plugins bauen, die dann nochmal separate Datenbankfelder brauchen, um die da zu integrieren. Oh, die gibt es.
Ich will das alles nicht. Mach doch einfach Bilder, Leute.
Aber SQLite ist eigentlich ganz cool, weil das ist halt so eine kleine handliche Embedded SQL-Datenbank. Die ist auch auf deinem iPhone drauf für deine Kontakte und so weiter, glaube ich. Und die ist ziemlich robust. Also von wegen hier Stecker ziehen mittendrin beim Schreiben und da passiert eigentlich nichts.
Oh.
Insofern, ja, und das ist ein Format, was bekannt ist. Gibt's also Tools.
Weiter mit Peter. Was ist der beste Weg zur Wohlfühlkamera? Wie komme ich dahin, eine neue Kamera anzunehmen? Erstmal simpel knipsen oder knifflige Aufgaben lösen? Muss ich das ganze Manual durchgehen oder erstmal nur einen Teil? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Ich denke, eine neue Kamera bringt am Anfang weniger Likes im Netz, aber dieses unschöne Lob für das neu gekaufte Geweih. What?
Was ist tief?
Ich denke aber, eine neue Kamera bringt am Anfang weniger Likes im Netz, aber dieses unschöne Lob für das neu gekaufte Geweih.
Den letzten Satz verstehe ich nicht ganz, aber
ich auch nicht. Eine neue Kamera bringt am Anfang weniger Likes im Netz, das stimmt, weil die Fotos schlechter werden. obwohl auch nicht notwendig, geht ja, man muss ja nicht alle Fotos veröffentlichen. Ich verstehe den Satz auch nicht.
Ist egal, also am Anfang ist es relativ klar, Weg zur Wohlfühlkamera. Ja, aber das ist natürlich, it depends, ne? Das ist, jeder hat da so seinen Weg hin. Für mich ist es tatsächlich das Manual von vorne bis hinten durchgehen, die Kamera so einstellen, dass sie in meine Hände passt.
Mach ich ja gar nicht und frag dann hinterher hier in der Sendung, Chris, sag mal, was bedeutet eigentlich?
Dafür hast du mich.
Ja.
Also ich gehe das Manual durch, ich versuche die Kamera so einzustellen, dass sie möglichst genauso wie meine anderen Kameras funktioniert, damit ich mich zwischen den Kameras nicht dauernd umstellen muss. Das ist für mich ein großer Wohlfühlfaktor. Und dann stelle ich mir dann halt selber auch die Aufgaben, nämlich indem ich irgendwo hingehe und dann plötzlich im tiefsten Winter fotografiere oder sonst was. Also für mich, aber ich bereite mich auch gerne vor. Also ich gebe so einer Kamera gerne mal einen Monat oder zwei Zeit, bevor ich damit was Ernsthaftes tue.
Aber letztlich geht's doch darum, ich meine, man muss ja, glaube ich, auch immer gucken, woher derjenige kommt. Und du kommst aus der Fotografie, du hast schon Kameras und weißt, was du machst. Ich weiß nicht, woher Peter kommt. Aber ich würde mal unterstellen, Peter hat irgendwann schon mal eine Kamera gehabt und sich darum dann an Look und Feel und User Interface und die ganze
also
User
Experience
gewöhnt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel bei mir war das auch so, ich bin so sehr bei der Fuji X100 hängen geblieben, weil die sich doch sehr stark so bedient und anfühlt wie eine alte Spiegelreflex. Kamera. Oder auch eine alte manuelle, wie heißt das hier, Messsucherkamera oder so. Daran habe ich mich über Jahre, viele Jahre gewöhnt und darum hat doch die Fuji sofort bei mir funktioniert. Darum habe ich mit der Sony zum Beispiel immer wieder ein Problemchen, weil die nicht ganz so ist. Das ist das eine. Also da müssten wir vielleicht einfach mal gucken, woran man sich gewöhnt hat und was man gerne hätte und wie man gerne weitermachen würde und einfach erst mal rumspielen im Laden. Einfach gucken, ist das sowas für mich? Fühlt sich das gut an? Und dann würde ich mir als nächstes mal überlegen, was ist denn eigentlich so mein Fokus, also mein Arbeitsfokus?
Die Frage ist
so wie bei mir, will ich viel blitzen oder will ich wenig blitzen?
Lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Definier mal Wohlfühlkamera. Vielleicht müssen wir das erstmal klären. Also für mich ist Wohlfühlkamera eine Kamera, wo ich nicht viel denken und suchen muss.
Genau.
Also eine, die sich für mich logisch bedient.
Ja.
Weil in dem Moment, wo was passiert, möchte ich schnell das Bild haben. Und ich meine, das mit deiner Sache mit Straße und so weiter, da brauchst du eine Kamera, die einfach gut in der Hand liegt und wo du nicht irgendwie erstmal im dritten Untermenü noch eine Einstellung finden musst. Und ja, das wäre für mich sowohl für Kamera. Und dann, ja, hast du recht, also mal in den Laden gehen, anprobieren, ausprobieren, testen. Vielleicht mal auf einen Fotoworkshop gehen. Da sind immer ganz viele unterschiedliche Kameras, die man mal anfassen kann und so. Also für mich ist das, wenn wir hier mal einen Workshop in der Villa haben, dann kommen da, es war tatsächlich lange Jahre so, dass Canon und Nikon da waren und sonst nix. Das war der Standard. Und in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat sich das total verändert. Also heute ist es so, dass da mindestens irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Marken anwesend sind.
Und und das führt dann halt am Ende dazu, dass du eine Kamera kaufst, wie beim absolut analog Workshop
hier. Aber wenn du da tatsächlich eine Kamera anfasst und sagst, oh, die fühlt sich jetzt aber mal richtig gut an für mich. Also Moni zum Beispiel, die ist jetzt von ihrer dicken Spiegelreflex umgestiegen auf eine Z6 von Nikon, eine spiegellose vollformatige, weil sie auf so einer, ja, das war ja so ein Hörertreffen, einfach die mal angekrabbelt hat. So eine spiegellose. Und gemerkt hat, oh, das ist tatsächlich eher was für sie.
Ja, aber ja. Bei mir war das ja auch so mit der Half-Frame, die ich mir dann gekauft habe für teuer Geld und auch habe restaurieren lassen und so.
Du musst halt dann unterscheiden lernen zwischen, oh Gott, haben will und fühlt sich gut an. Ne?
YNAB hilft da, wenn die Kategorie leer ist, kann man sich nicht leisten. Das
da muss man eine neue Kategorie, muss man umschaufeln.
Genau.
Wo kann ich noch aus der Altersvorsorge was rausnehmen?
Genau, weil wenn ich eine ordentliche Kamera habe, kann ich damit ja super Fotos machen und damit wiederum Geld verdienen. Aber du bist doch gar kein Fotograf. Egal! Ja. Was taugen Bildverbesserungsprogramme, die Unschärfe und andere Aufnahmefehler wegrechnen, fragt Marc. Kann man umgekehrt Bokeh künstlich erzeugen? Sind in den RAW-Fotos auch die Entfernungsinformationen der Bildbereiche enthalten? Kann man das anwenden?
Joa. Also die Kameras, die tatsächlich Tiefeninformationen haben, sind die Smartphones, die mit mindestens zwei Kameras in eine Richtung fotografieren. Mhm. Also egal, Android, Apple und so weiter. Ja. Solange das in die richtige Richtung mit mehreren Kameras fotografiert, werden da heute auch Tiefeninformationen abgelegt. Und da gibt es
das ist super gruselig, also nicht gruselig, sondern so, das ist so ein, es gibt manchmal, hat man so Momente, wo man denkt, oh, ich bin in der Zukunft. Und das ist sowas. Und vor allen Dingen, wenn du dann eine App hast, die das auch noch anzeigt.
Ja. Aber diese tiefe Information ist noch ein bisschen, da reden wir jetzt von 5 bis 8 tiefen Stufen, ne? Das ist jetzt nicht so super hyper detailliert, aber immerhin kann man das nutzen und die nutzen das auch mit diesem sogenannten Porträtmodus, wo dann eben künstlicher Bokeh erzeugt wird, basierend auf diesen tiefen Informationen, aber auch auf dem Bild selber, ne? Da ist Bildanalyse drin, hier hört das Gesicht auf, hier sind die Haare, hier sind die Ohren und hier ist der Hintergrund.
Ja.
Also das ist so eine Kombination aus den beiden Sachen. Es gibt auf iOS eine App, die ich kenne, die heißt Focos, F-O-C-O-S.
Genau, die habe ich auch. Hm.
Und da kannst du tatsächlich diese tiefen Informationen angucken, kannst dann basierend auf der tiefen Information auch Bildbearbeitung machen, kannst sagen, hier der Hintergrund, den ersetze ich durch was anderes. Das geht im Moment noch eher schlecht als recht, aber es ist schon mal ganz interessant, was geht und das ist für mich so ein Blick in die Zukunft.
Das ist schon ganz interessant, was geht und ich so, wow, total faszinierend, Wahnsinn.
Siehst du, wie abgebrüht ich bin, ne? Das ist so, ja.
Super.
Dann aber der erste Teil der Frage noch, was taugen Bildverbesserungsprogramme, die Unschärfe oder andere Aufnahmefehler wegrechnen? Mhm. Ah, das kommt jetzt ganz auf die Fehler an. So Bildrauschen, erstmal muss man es als Fehler bezeichnen. Ne? Manchmal, Bildrauschen kann ja auch total geil sein. Unschärfen können ja total geil sein, wenn sie beabsichtigt sind.
Aber die rechnet man ja trotzdem lieber hinterher rein.
Also so Sachen wegrechnen, also so, angenommen, du definierst jetzt solche Sachen wie Unschärfe oder sonst was als Aufnahmefehler, dann gibt es dafür verschiedene Arten dieser Dinge einfach bessere oder schlechtere Möglichkeiten. Also Unschärfe wegrechnen, okay, lieber gleich scharf machen.
Hm.
Rauschen rausrechnen geht heute relativ einfach. Also das können die ganzen Tools ganz gut. Muss man aber nicht. Also ich schieße gerne mal mit ISO 3200, wenn es nötig ist. Und dann ist das, was da an Rauschen drin ist, ist halt Teil des Bildes.
Hm.
So schlimm ist das dann auch nicht. Ja, also da habe ich jetzt auch keine pauschale Antwort drauf. Das liegt einfach auf die Frage, was bezeichnet man als Fehler?
Ja.
Machen wir noch eine Frage?
Und eine machen wir noch, dann gehen wir zu den Bildern, habe ich auch gerade gedacht.
Super.
Norbert schreibt, da Holgi nun schon das zweite Mal die Einstellung eurer Produktion androhte, werfe ich auch mal eine Frage in den Topf. Oder, ne, ihr sorgt dafür, dass ich mir so ein iPhone... Dann habe ich wieder ganz viel zu erzählen. Nee, habe ich nicht. Macht das bloß nicht, Leute. Jetzt habe ich die Zeile.
Du hast doch ab und zu mal Leute, die dir so große Sachen in den Topf werfen, oder? Hattest du mal das mal?
Ich habe mal so ein Objektivgeschenk gekriegt. Ja, das finde ich immer noch total.
Das war aber ein Einzelfall.
Das war ein Einzelfall.
Passiert das bei dir regelmäßig?
Nein.
Kannst du mir verraten, wie das geht?
Nee, das kann ich leider nicht. Aber vielleicht sollte ich mal einfach diesen iPhone auf meine Wunschliste tun. Egal. Aktuell fotografiere ich mit einer Sony RX100 M3, welche ich vor allem beim Wandern einsetze und bisher auch eher selten an ihre Grenzen kam. Höchstens etwas mehr Weitwinkel würde ich mir wünschen, das kenne ich. Nun wirklich zur Frage, der Markt an Kameras ist vielfältig und überfordert etwas. Ich hätte aber gerne eine Kamera mit Wechselobjektiv und eigentlich auch Lust auf Vollformat. Was könnt ihr empfehlen bzw. würdet ihr mir raten? Ich möchte natürlich auch nicht vollbepackt loswandern jedes Mal. Da würde ich erstmal dazu raten, kein Vollformat zu kaufen. Weil wenn du eigentlich zufrieden bist mit der RX100, ja, dann reicht ein APS-C, um noch wesentlich zufriedener zu werden. Und sie ist ein bisschen kleiner, also sie ist ein bisschen kompakter gebaut und signifikant günstiger. Also für das, was du für ein Vollformat-Gehäuse bezahlst, kriegst du halt ein APS-C-Kit mit einem kurzen und einem langen Zoom oder sowas.
Ja, also die RX 100 hat, glaube ich, einen 1-Zoll-Sensor.
Ja.
Das sind so 13 mal 9 Millimeter ungefähr.
Genau.
Das ist also noch deutlich kleiner als das APS-C-Format. Und das APS-C gibt dir, ja, das ist einfach cooler, weil du hast andere Möglichkeiten, mit Bokeh umzugehen und so weiter.
Genau.
Was mehr Licht, was auf den Sensor passt.
Genau, genau. Und ich finde den Aufstieg, ich nenne es mal Aufstieg von dieser 1-Zoll, von diesem 1-Zoll-Sensor, der muss nicht zu Vollformat sein. Also wenn man Vollformat machen, ich habe da ja auch so ein Ding am Laufen. Ich denke, hätte ich auch gerne, weil da ist noch mehr Licht, saugt das ein und so. Ja, aber am Ende ist es den höheren Preis nicht wert. Heute nicht. Wer weiß, was in 3 Jahren ist oder so. Dann werden die ja bestimmt auch was günstiger. Aber heute würde ich jederzeit eher dazu raten, sich so eine Alpha 6000 für, kriegst du im Set wahrscheinlich mittlerweile für unter 600 €, zu kaufen, bevor du dann irgendwie das 3- oder 4- oder 5-fache für eine Vollformatmühle ausgibst und dann noch kein Objektiv dabei hast.
Ja. Kann ich so mittragen.
Ja.
So, lass uns Bilder gucken.
Bilder gucken. Ach so, Fragen, ne? Einreichen unter dem Link auf vrint.de, also in den Shownotes zur Sendung, aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso längst. Es sei denn, ihr seid ganz neu hier, dann willkommen. Erstes Foto kommt von Sandra und hatte auch mal einen Titel, aber den habe ich wieder weggeklickt.
Titel ist Greta zur frühen Stunde.
Genau, Greta zur frühen Stunde. Greta ist eine Hündin, die auf
auf dem Foto.
Ja, auf einer Brachfläche steht. Steht, ja. Das scheint ein Flugplatz zu sein.
Das ist, hinten sieht man so einen Tower, genau, irgendwas Tower, Turmartiges.
Da unten so komische Markierungen auf einer asphaltierten Fläche.
Ja.
Könnte aber ein Flugplatz sein.
Was ich schön spannend finde bei dem Bild, also zum einen, guck dir die Farben an.
Ja, das ist der Hammer. Das ist
am frühen Morgen irgendwie.
Extrem das lila alles, ja.
Ist, ja, zur frühen Stunde. Also das ist der Morgenspaziergang mit dem Hund. Da ist gerade irgendwie die Sonne noch nicht oben, aber die Wolken sind schon mal irgendwie bunt angepasst. Leuchtet das, also diese pinken, blauen Farben da am Himmel, die sind tatsächlich morgens immer wieder so.
Ja, das ist echt.
Da bin ich selten wach um die Uhrzeit.
Ja, aber wenn man dann mal nach Hause kommt um die Uhrzeit, denkt man auch, also ich, boah, warum hast du nicht immer eine Kamera dabei, du besoffener Arsch, ey.
Ja, bei mir sind es dann tatsächlich eher so Touren, wo dann irgendwie sagen wir, ach, morgen stehen wir früh auf, ne? Guck mal das schöne Licht. Und was hat Sandra gemacht? Sie hat die Kamera hat sehr tief gehalten.
Ja.
Das heißt, das Bild ist tatsächlich halbe Himmel und Vordergrund. Schneidet ziemlich genau in der Mitte durch.
Tatsächlich.
Ja.
Hab ich gar nicht gemerkt. Also
der Vordergrund bekommt einfach unglaublich viel Platz.
Ja, das ist richtig.
Und jetzt hast du da noch so ein bisschen Regen, das heißt, du hast tatsächlich im Vordergrund auch noch so ein bisschen Pfütze und die reflektiert nicht nur den Himmel, sondern reflektiert auch den Hund oder die Hündin Greta. Und das
was
ist
ich
so,
auch gut
ja,
finde, ist, dass Greta so ein neon-gelb-grün farbenes Halsband hat, weil diese Farbe sich total beißt mit dem Rest der Farben, außer
und
den Fahrbahnmarkierungen, die auch in so einem Neon-Pink sind.
Ja, die sind mir aber erstmal gar nicht aufgefallen.
Echt nicht? Die habe ich sofort gesehen. Ich habe sofort den Blick des Hundes zum Tower folgend, habe ich gedacht, oh, das ist eine Fahrbahnmarkierung. Ja.
Also du hast da, also das was ich mag es ganz, also es ist ziemlich rund, dieses Halsband, das verankert das so ein bisschen in der Zeit. Siehst du dann, das ist wahrscheinlich jetzt so relativ aktuell, weil die Hundehalsbänder sind noch nicht so lange so bunt. Dann hast du so ein Hauptsubjekt, Hund, und dann irgendwie so ein Nebensubjekt, den Tower da hinten. Und Hund macht so Blickrichtung Tower. Guckt wahrscheinlich überhaupt nicht dahin, aber das sieht auf dem Bild so aus. Das Einzige, was mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen schieben möchte, ist hinten dieser Kran, der bei Greta der, so am Arsch lehnt.
Schwanzhund, ja, da am Schwanz.
Den hätte ich noch weggemacht, aber das ist nur 2 Klicks, dann ist das weg. Ansonsten geiles Bild, mag die Farben, mag die Belichtung, das passt so in die Morgenröte rein. Es ist ein bisschen dunkler als ein Tageslichtbild, aber das passt 100%.
Ja.
Also Sandra, geil gemacht.
Ja, absolut.
Nächstes Bild.
Biking Manuel. Into the Sun von Manuel. Ein Feldweg, der aus der rechten Ecke kommt. Nee, kein Feldweg, das ist eine asphaltierte Straße, die aus der rechts unten kommt, dann bis in die Mitte des Bildes führt, abknickt und hinten rechts wieder rausführt, was eigentlich auch ganz geil ist.
Mhm. Links, hinten rechts, links, aber auch noch unterhalb der Mitte.
Ja, und das stimmt. Ja, links ein Maisfeld, rechts ein Wäldchen und eine Wiese davor.
Und da flattern noch so ein paar Vögel rum.
Paar
und
Vögel flattern.
Ist so ein Morgennebel, der die Sonne.
Oben steht die Sonne und scheint so durch den Dunst.
Macht volumetrisches Licht.
Okay.
Also Licht, was man sieht, Volumenlicht.
Es ist halt so eigentlich, das ist halt so eins dieser Bilder, wo du denkst, ach, warum sitze ich nicht auf diesem Fahrrad?
Ja,
ne? Weil das ist alles super.
Da passt irgendwie alles. Ja. Also da sind so ein paar Sachen drin. Also einmal haben wir einfach wieder so ein ganz klares Subjekt und wir haben so eine führende Linie, nämlich da, wo der hinfährt. Ja. Dann ist er rechts und links von der Vegetation, also links das Maisfeld, rechts die Baumreihe eingerahmt. Und zwar so, dass er tatsächlich in der Mitte, also wenn du direkt mal rechts und links vom Fahrradfahrer schaust, der Abstand rechts zur Baumreihe und links zum Rand des Maisfelds gleich groß ist. Also der sitzt da wirklich spack in der Mitte.
Ist das Absicht? Was meinst du?
Zum
Maisfeld der Abstand ist ein bisschen kleiner, denke
ich. Ja, aber das darf das. Also ich finde, also ich glaube schon, dass das Absicht ist. Ja, ich behaupte das mal. Das Bild ist an sich wirklich so rund, dass ich würde es so machen wollen.
Es ist halt wirklich perfekt. Also ja. Da ist der Adler ist da. Ich weiß nicht, ob er mit dem Kumpel unterwegs war. Ich guck mal
auf die Hand. Das kannst du an der Volksbank verkaufen. Wir machen den Weg frei. Ja,
genau.
Das ist so ein Werbebild. Das ist schön. Das ist klasse.
Absolut. Gefällt mir. Auch die Vögel.
Ja, auch da ist wieder eins, was mich so ein bisschen noch schubst. Und das ist dieser Kasten, der rechts vom Fahrradfahrer ist.
So ein Stromkasten oder was auch immer.
Das sieht nach Stromkasten aus. Den hätte ich vermutlich noch gekillt. Aber schön, auch die Farbstimmung und so weiter. Der Himmel ist mir oben so ein bisschen zu orange, das sieht mir so ein bisschen fake aus.
Ne? Echt?
So um die Sonne rum.
Okay.
Weiß nicht. Aber das kann auch sein, dass die Kamera
so ein bisschen rumgesponnen oder so.
Es war eine Sony 6500. Ja. Vielleicht hat die so einen HDR-Modus
da geschaltet. So taken on August the 30th. Es ist 30. August morgens mit dem Fahrrad, die Vögel, das Wetter, die sich du weißt, du merkst auch richtig, und dann sitzen wir hier im Januar, ist kalt und nass und grau. Und eigentlich da will man dahin. Vielleicht auch einfach nur da auf der Wiese sitzen und ein bisschen was picknicken oder so.
Mhm. Wobei, das ist morgendlich und kalt. Da ist hinten noch der Morgennebel in den Bäumen steht. Also richtig warm ist es da nicht. Du siehst den Morgentau noch vorne auf dem Gras.
Stimmt.
Also feucht und kühl ist es da auch.
Mist. Nee, da will ich da nicht hin. Also. Da gucken wir mal auf das nächste Foto. Da will ich hin. Ach, wie nett. Das
ist auch geil, oder? Leon.
Leon. Helleren Jøssingfjord.
Jøssingfjord, genau. Ja, was sehen wir? Wir sehen eine. Ja,
Jøssingfjord, so muss es heißen, ne? Jøssingfjord sagen. Ja, egal.
Wie auch immer. Es ist irgendwo im Norden Norwegen, vielleicht?
Ja, vermutlich Norwegen, ne?
Und ja. da sehen wir so einen Überhang, so einen dicken Felsüberhang links. Rechts geht der Fels nach hinten, also es ist so ein Canyon quasi.
Schlucht, genau.
Und links unter diesem Überhang, über diesem richtig massiven großen Überhang, stehen zwei Häuser.
Holzhäuser. Und es sieht halt so aus, als würden diese Häuser entweder langsam, aber sicher von dem, also ganz langsam, ne, über Jahrhunderte von diesem sich langsam absenkenden Felsen zermalmt. Das ist so, was man direkt so, oh, da unten dann Geröll und ne, das ist doch alles, das sieht sehr, sehr gefährlich aus.
Ja, aber andererseits schützt doch dieser Überhang die Häuser auch vor Wetter.
Ja, aber es sieht halt trotzdem gefährlich aus, weil was, wenn der Überhang abbricht?
Hm? Ja, der sieht so stabil aus.
Ja.
Sonst ist ja, ich also, weiß nicht, aber.
Aber es ist schon, ich finde, das ist ein total irres Bild.
Ja. Auch da wieder so, du hast halt diese Natur und dann dieses Haus und das Haus ist auch noch weiß angemalt, also es sticht einem so richtig entgegen, das ist wieder so das eindeutig klare Subjekt.
Ja.
Was dann so ein bisschen stört, ist dieser VW-Bus da rechts.
Ist das ein VW? Ist das nicht ein Benz? Nee, ist ein VW, stimmt. Aber das war genau das, oder? Was ich auch dachte, so, wieso hast du die Karre da nicht wegretuschiert, Blonder? Ja.
Ja, wobei das vielleicht auch wieder das Ganze wieder so ein bisschen in der Zeit verankert.
Das stimmt.
Das
ist eh was, wo wir eben, ich weiß, was war das für ein Tipp? Ich weiß gar nicht mehr, aber so dieses in der Zeit verankern. Genau, wo wir eben bei Straßenfotografie und so.
Das Hundehalsband.
Ja, na, es ist halt auch, fällt mir immer wieder auf, wie wichtig das ist, die ein oder andere Person auch auf seinen Bildern zu haben. Und sei es nur im Hintergrund, die um die Ecke geht oder so, weißt du, irgendwie so, um es eben in der Zeit zu verankern. Also dass du einfach siehst, okay, das sind die Klamotten, hat man da getragen, so dieses, wie mit diesem Auto halt, ne? Was ist das, ein D5 oder so?
Oder ist es ein VW? Ich kenne mich da doch nicht aus. Ja, was auch immer.
Es ist ein bisschen lang für ein VW. Ah, egal. Komm.
Ist egal. Ist es auf jeden Fall so ein Transporter irgendwie.
Was ich mich ja frage ist, wie ist der da hingekommen? Ist halt so ein Bild, wo du denkst, wie ist denn der da überhaupt hingekommen? Und dann fällt dir auf, ach nee, da unten ist ja eine Straße, da parken Autos. Da
also du siehst dann schon noch so ein paar Sachen mit Straßen, genau. Aber außerdem, hallo, da ist ein Haus.
Ja,
da muss man auch irgendwie hinkommen, halt, da geht ein Weg hoch.
Aber das ist halt so das Absurde, was mein Gehirn so macht. So, ah, wie ist denn der da hingekommen? Da kann man doch gar nicht. Das ist doch gefährlich. Super, schöne Fotos wieder.
Ja, nee, klasse Zeug. Also habt ihr toll gemacht. Und in den Shownotes gibt's den Link, wo ihr weiterhin Bilder einreichen dürft. Wir freuen uns drüber.
Ja, genau. So sieht das aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal nach Hause. Ah, nee, wir sind ja schon zu Hause. Naja.
Stimmt.
Mist. Dann bleiben wir jetzt zu Hause und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Danke, Chris.
Danke, Olli.
Und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.